ARD. Geschichten aus 34 Jahren deutscher Einheit, das hören Sie in der neuen Podcast-Folge von MDR Sachsen dienstags direkt. Diesen Podcast gibt's übrigens jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Wir gehen dieses Mal auf eine Reise durch den Osten vom Vogtland übers Erzgebirge und Dresden nach Südbrandenburg bis an die Ostsee nach Rostock. Wir fragen nach und hören zu, wie haben die Menschen die Wende und die deutsche Einheit erlebt? Was hat sich in dieser Zeit für sie verändert? Welche Hoffnungen wurden erfüllt und welche vielleicht auch nicht? Und unsere Gäste im Studio sind Christian Bollert von der Initiative Wir sind der Osten, einer Bewegung, die die Vielfalt und das Engagement der ostdeutschen Bevölkerung sichtbar machen möchte, und Matthias Schmidt, der Regisseur der MDR-Dokumentation Wut, eine Reise durch den zornigen Osten.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
So, Herr Schmidt, fangen wir mal bei Ihnen an. Ich muss mich jetzt auch outen. Ich bin ganze 2 Jahre jünger als Sie, also 57. Ich weiß genau, wovon Sie reden. Wir sind eine Generation. Wenn es um dieses Thema geht, finde ich das immer besonders wichtig. Bei der Einordnung kann das schon helfen, jemanden besser zu verstehen. Matthias Schmidt, Ihre Doku hat das gesellschaftliche Klima in Ostdeutschland eingefangen. Die Doku lief vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen im deutschen Fernsehen. Und ist jetzt auch noch in der Mediathek verfügbar. Wer sie noch nicht gesehen hat, Wut, genau, eine Reise durch den zornigen Osten. Sie haben dort Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zu Wort kommen lassen. Und was ist das Besondere an Ihrer Dokumentation? Weil da gibt es ja wohl einiges zu beachten.
Ja, wir sind losgefahren, um die Stimmung im Land herauszufinden. Ich selbst wohne ländlich in Sachsen-Anhalt heute, bin in Sachsen ja groß geworden und weiß, dass viele Menschen irgendwie wütend sind, unruhig sind, dass sie viele Probleme plagen, auch wenn es ihnen gut geht. Das ist ja immer so ein Missverständnis, dass man denkt, das muss allen schlecht gehen, bevor sie wütend werden. Es ist viel Unruhe in der Gesellschaft, auch in der Gegend, in der ich wohne. Und deshalb bin ich losgefahren und habe auch was gemacht, was ich sonst nicht mache. Mich vor die Kamera gestellt und gesagt, ich führe auch selbst durch den Film, ich frage Menschen. Ich mache das sonst nicht, ich mache sonst andere Dokumentationen. Zug in die Freiheit, darf ich mal kurz sagen, über die Botschaftsflüchtlinge, die Sie gerade erwähnten, der läuft auch noch in der Mediathek. Aber wir sind also losgefahren und haben Menschen gefragt und ich habe festgestellt, dass sie erst sehr skeptisch waren. Es gibt ja auch, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, bei vielen eine Skepsis uns Journalisten gegenüber. Am Ende aber relativ dankbar dafür waren, dass sie ihre Meinung sagen konnten. Viele haben ja so das Gefühl, man kann seine Meinung eben nicht mehr sagen. Und die Besonderheit dieses Films besteht im Grunde darin, dass ich ihnen nicht widersprochen habe. Also jedenfalls innerhalb der Grenzen des Zulässigen gesagt habe, hier wird niemandem widersprochen, sagt doch einfach. Und dafür waren sie, also zu meiner eigenen Überraschung, total dankbar.
Das ist das, was Sie über die Protagonisten des Films sagen. Und Sie sagen gleichzeitig auch immer, wenn Sie einen Film über den Osten machen, dann gibt es danach zum Teil ungewöhnliche Reaktionen. Was gab es denn diesmal?
Sehr viele Reaktionen. Und das ist tatsächlich so. Ich habe ja viele Filme über den Osten gemacht. Und ich merke immer dann und dieses Mal besonders, auch im Haus, auch im eigenen Sender und auch beim ZDF, für die ich auch arbeite, wahnsinnig viele Reaktionen. Und im Grunde, vielleicht entspricht das ein bisschen meiner Bubble, meinem Alter, eigentlich nur Zustimmung. Ich glaube, es kann auch Ablehnung auf einen solchen Film geben. Der findet vielleicht in einer anderen Altersgruppe statt. Aber wir haben sehr viele positive Reaktionen bekommen und ich glaube, dass die Menschen eben gemerkt haben, dass ja ein Ostdeutscher mit ihnen und auch über sie spricht. Das ist ja einer der Kritikpunkte der letzten im Grunde Jahrzehnte, dass der Blick auf Ostdeutschland immer eigentlich ein westdeutscher Blick ist. Also um vielleicht ein aktuelles Beispiel zu nennen, letzte Woche hat in der Zeit ein Kollege über den Osten gesprochen und die Wahlergebnisse und da ist ein Bild ab, eine DDR-Flagge und er sagt, hier wurden Hammer und Sichel ausgeschnitten. Und das ist das, was die Menschen merken, weil natürlich gehörten nicht Hammer und Sichel zum DDR-Staatswappen, sondern Hammer und Zirkel. Aber diese Westperspektive schaut da großzügig drüber hinweg. Ist jetzt vielleicht ein besonders krasses Beispiel, aber... Und ein Fehler kann immer passieren, mir selbstverständlich auch, aber es ist eben so bezeichnend dafür, dass viele das Gefühl haben, sie werden als die Differenz beschrieben, wie Dirk Oschmann das ja auch sagt in seinem Buch, die Differenz zum normalen Deutschen sind die Ostdeutschen, die sind eben anders.
Es war ja auch nicht der erste Film, den Sie über den Osten gemacht haben. Was reizt Sie eigentlich so an diesem Thema?
Naja, um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, irgendwann ist die Geschichte erzählt. Aber sie ist eben nicht erzählt. Es gibt eben schon Langzeitwirkungen, quasi als ob das Traumata wären, die aus der DDR und vor allen Dingen aus den Nachvereinigungsjahren nachwirken quasi bis heute. Und also mein erster Film über den Osten war die Bühnenrepublik, über das Theater in der DDR, und wir haben das mit leichter Hand erzählt, Theatergeschichte und politische Geschichte, sodass es auch sehr unterhaltsam war. Und ich dachte eigentlich, jetzt haben wir das erzählt. Es gibt ja viele, viele andere Filme, Bücher. Aber wir merken in den letzten Jahren, dass eben doch auch selbst die viel jüngeren, vielleicht werden wir da nachher noch mit einer jüngeren Generation, aber ich weiß es auch von zwei Generationen jünger, auch immer noch eigentlich sich als Ostdeutsch verstehen und dass sich das quasi vererbt. Und da finde ich schon interessant, mich selbst auch nochmal damit zu beschäftigen. Also wie verklärt ist mein eigener Blick? Ist er möglicherweise zu freundlich, wie ich das bei vielen anderen feststelle, dass unser Blick auf die DDR die schönen Seiten betont, so wie das oft ist im Leben, und die negativen ausblendet, dass man auf der anderen Seite, wenn man beispielsweise ein Opfer dieser Diktatur war, natürlich auf diese Faktoren stärker fokussiert und wir wiederum sagen, ja, muss das denn immer wieder? Also das ist sozusagen eine vielschichtige Diskussion und ich glaube, die hat noch lange kein Ende.
Wenn Sie auf die Reaktion der unterschiedlichen Generationen ansprechen, dann würde es mich jetzt mal konkret interessieren, sind die denn auch bei Ihnen schon angekommen? Also haben andere Generationen diesen Film gesehen oder sind sie in der Blase geblieben?
Ich habe direkt ganz wenig Reaktionen aus der jungen Generation bekommen. Ich weiß aber, dass aus dem Freundeskreis meiner Tochter, die Mitte 20 ist, beispielsweise in Berlin lebt, aber sehr viel Echo kam und auch sehr viel Zustimmung. Dort meistens aber auch wieder von den Älteren, die gesagt haben, du, ich habe den Film von deinem Papa gesehen, das war ganz toll. Die direkte Reaktion von viel Jüngeren habe ich nicht. Ich habe aber gemerkt, auch im Arbeitsprozess, dass viele jüngere Kolleginnen zum Beispiel, die involviert waren in die Arbeit, mit ein bisschen mehr Distanz auf das geschaut haben, was die Leute sagen. Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Abneigung. Also mein Verständnis war grenzenlos, bis eben an den Punkt, wo aus einer Wutrede auf einer Montagsdemo eben quasi Hassrede, Aufruf zu Gewalt wird. Da habe ich den Ton dann eben ausgeblendet und gesagt, hier ist die Grenze erreicht, auch meiner Geduld. Aber das wurde eben quasi von den Jüngeren gleich von vornherein skeptischer gesehen. Also meine Toleranzbreite ist offenbar viel größer, weil ich nicht selbst auch in der Falle landen will, die viele meiner Gesprächspartner so empfinden, nämlich die sagen, das ist doch wieder wie damals. Das ist natürlich Quatsch, es ist nicht wie damals. Aber es gibt wieder eine gesteigerte Aufmerksamkeit in den Debatten. Also vielleicht ist uns sogar ein bisschen Debattenfähigkeit verloren gegangen über die letzten Jahre. Es scheint nur noch Gut und Böse zu geben und das erinnert viele an die DDR, wurde mir sehr oft gesagt.
Herr Bollert, haben Sie den Film gesehen?
Leider noch nicht. Aber ach so,
der ist ja zum Glück noch in der Mediathek.
Genau.
Da
können
Sie, ja. Aber trotzdem, ich meine, man will sich ja nicht, ist immer schwer, sich mit den eigenen Produkten auseinanderzusetzen. Trotzdem frage ich Sie, was für die, die den Film auch noch nicht gesehen haben, um sich das besser vorstellen zu können, was war für Sie jetzt die wichtigste Szene, wo Sie gesagt haben, das muss unbedingt rein. Also wenn sonst nichts rein muss, aber das muss drin bleiben.
Also ich finde alles, was drin ist, eigentlich sehr schön, und wir haben neben den Tönen, die wir eingefangen haben, eben am Gartenzaun, da sagte zum Beispiel ein Herr in Friedrichroda, kaum sagst du was, bist du rechts. Das ist was, was viele so empfinden. Mhm. Ja, was auch mit der Aufgeregtheit der Diskussionen oft eben zu tun hat. Und die empfinden sich nicht als rechts, die haben Kritik an Dingen. Da spielt Corona eine Rolle. Spielt die Migrationskrise eine Rolle und so weiter. In Leipzig war ich beim Friseur, der interessanterweise den Satz sagte, es erinnert mich dann doch vieles wieder an früher. Zum Beispiel ist die Tagesschau immer mehr wie die aktuelle Kamera. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil einerseits ist es natürlich Quatsch, aber wenn Leute das Gefühl haben sozusagen, dass es eine Einheitsmeinung gibt, nur das Gefühl, es ist in Wirklichkeit ja nicht so, aber dann ist es schon eine Sache, glaube ich, die wir wahrnehmen sollten. Und das haben wir gemacht. Und jetzt kommt der Punkt, der mir besonders wichtig war. Das ist für den Film eigentlich prägend, dass wir den Soziologen Steffen Mau involviert haben. Mhm. Ich habe also nichts bewertet, aber er hat diese Einstellungen und Situationen der Ostdeutschen ein bisschen hergeleitet aus ihrer DDR-Sozialisierung und auch den Jahren nach der Wiedervereinigung. Die für mich spannendste Erkenntnis war, der Unterschied in der Demokratisierungserfahrung zwischen West- und Ostdeutschen. Also er sagt, in Westdeutschland kam die Demokratie gleich mit dem Wirtschaftswunder im Einklang sozusagen. Also es ist eine positive Verbindung.
49, die 50er Jahre.
Die 50er Jahre, die 60er Jahre, das Wohlstand, Wirtschaftswunder.
Und zwar für alle.
Im Grunde das Wohlstandsversprechen für alle. Und man weiß ja auch, dass das tatsächlich, man sieht es ja bis heute in den Summen, die vererbt werden, dass die Generationen, die in Westdeutschland damals im Wirtschaftswunder was aufgebaut hat, ihren Kindern heute mehr vererbt als in Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland wiederum ist die Einführung der Demokratie verbunden gewesen mit Deklassierungserfahrungen, mit großer Arbeitslosigkeit, mit, ich weiß es nicht genau, 80% aller Menschen haben ihre Arbeit verloren oder mussten ihre Arbeitsplätze wechseln. Also Zukunftsängste, alles hat sich geändert. Kreisgebietsreformen ohne Ende, Vorwahlen, Postleitzahlen, alles hat sich geändert. Und das ist eine negative Prägung. Und das fand ich einen interessanten Vergleich.
Aber hier muss man ja zwischen den Generationen abstufen. Na, da kann man ja nicht sagen, okay, das war für alle eine negative Erfahrung, sondern gerade für die Jüngeren unter uns. Jetzt kommt das Alter wieder ins Spiel. Als wir damals 20 waren, war das ja eigentlich alles sehr spannend, was sich alles verändert hat. Aber nichtsdestotrotz, nur um nochmal auf Sie und Ihre Expertise zurückzukommen. Sie machen gerne Filme über den Osten, aber nicht jeder, der im Osten geboren ist, ist ja automatisch ein Experte, ein Ostexperte. Sind Sie einer?
Na, zunächst mal stelle ich fest anhand der Einladung, dass ich jetzt Zeitzeuge geworden bin. Also da passt man mal nicht auf, schon ist man Zeitzeuge und hat die DDR noch miterlebt. Weiß ich nicht. Ich habe mich zum Experten schon hingearbeitet durch die vielen Beschäftigungen einfach mit den einzelnen Themen.
Und diese Expertise möchte ich jetzt gleich nutzen. Und Sie, Herr Bollert, wir reden auch nochmal gleich ganz ausführlich. Und zwar stelle ich Ihnen heute im Laufe des Abends immer wieder Geschichten vor, was ich schon angekündigt habe. Wir haben die Interviews aufgezeichnet. Vom Vogtland übers Erzgebirge, Dresden bis hin nach Brandenburg und Rostock. Und ich bitte Sie dann sozusagen um Ihren Eindruck und vielleicht auch um einen Kommentar, dass Sie das vielleicht spiegeln mit dem, was Sie selbst schon an Erfahrungen haben. Und wir beginnen gleich mit der Geschichte von Christine Klose. Sie kommt aus der Nähe von Reichenbach im Vogtland. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Klose.
Einen wunderschönen guten Abend zurück.
Sie durften ja in der DDR nicht studieren, was Sie wollten. Was wollten Sie denn überhaupt studieren?
Also mein großes Ziel war Modeschule Berlin. Kleidungsingenieur. Das war ein Traum. Ich habe mich dafür interessiert. Ich habe auch zeitig angefangen, Sachen zu schneidern, mir Sachen zu nähen. Das fing eigentlich schon in der Schule an. Eben weil mein Vati eine kleine Spedition besaß, durfte ich nicht auf die EOS. Da hat mir auch, sagen wir, der Abschluss mit sehr gut in der Klasse C nichts genutzt. Ich durfte nicht. Aber das war eigentlich für mich in dem Augenblick nicht so schlimm. Gab ja einen zweiten Bildungsweg. Erst den Beruf lernen. Ich habe Kleidungsfacharbeiter gelernt. Und das war ja auch gar nicht so verkehrt. Und dann wollte ich studieren, aber da wurde halt nichts draus. Ich bekam einfach keine Delegierung.
Wie alt waren Sie denn zur Wende?
Also ich bin Jahrgang 51.
Aber,
ja,
dann mussten Sie quasi nochmal von vorne anfangen.
Ja, ne? Ich habe dann es hat mich eigentlich nicht gestört. Heute sagt man flexibel, wir waren damals auch schon flexibel. Ich habe dann ganz einfach zu dieser Zeit nochmal bei Null angefangen und habe einen anderen Beruf gelernt, EDV, weil ich damals schon der Überzeugung war, das ist der Beruf, das hat Zukunft, hat sich ja auch bewahrheitet. Und der andere Beruf als Kleidungsverarbeiter war in der DDR, sagen wir mal so, Gold wert. Weil es gab ja keine schönen Kleidung und ich war halt in der Lage, wenn ich irgendwas Schönes gesehen habe, mir das selbst zu nähen, habe die Kinder eingekleidet. Also es war nicht verkehrt. Es ist immer gut, wenn man irgendwas macht.
Jetzt sind Sie nach der Wende in die Politik gegangen, in die Lokalpolitik. Was haben Sie denn da gemacht?
Ich war im Ortschaftsrat in Rothschau und zwar 15 Jahre. Und ich war im Hauptausschuss, weil ich ja später auch schon berufsmäßig aber mit Geld zu tun hatte. Und ja, und wir haben sehr viel, also gemeinsam in unserem Ortschaftsrat für unser Dorf getan. Es war eine schöne Zeit, es war eine aufregende Zeit. Und unser Dorf, wir hatten viel Industrie in unserem Ort und waren dadurch auch finanziell gut gestellt.
Wie schauen Sie denn heute mit dem, was Sie erlebt haben, auf die DDR zurück?
Wenn ich gehe von mir ja persönlich aus, ich hatte eine wunderschöne Kindheit und eine sehr schöne Jugendzeit. Das ist aber auch geprägt, wie wir hier in der DDR aufgewachsen sind. Alleine, sagen wir, die ganze Nachbarschaft, Klassenkameraden, der Zusammenhalt besteht heute noch. Wir freuen uns heute noch, wenn wir Klassentreffen haben. Wir sind ja über 30 Mann noch. Und deshalb war das für mich eine wunderschöne Zeit, die ich erlebt habe. Trotz, sagen wir, dass man beruflich ausgebremst wurde. Es war halt so, wir wussten es. Aber die Zeit war eigentlich schön. Wir haben unsere Familie gegründet. Die Kinder sind ja groß geworden. Und wir haben aus allen das Beste gemacht. Und ich kann auch nicht sagen, dass es an irgendetwas gemangelt hat. Ein gebürtiger DDR-Bürger hat gewusst, man muss sich gegenseitig helfen. Und irgendjemand hat irgendetwas und da wurde halt getauscht. Also am Ende hat man alles gehabt, was man braucht. Wir haben eigentlich nichts vermisst. Und wir wären auch nie auf den Gedanken gekommen nach der Grenzöffnung, dass wir in den westlichen Teil gegangen wären. Das ist hier unsere Heimat. Wir sind hier verwurzelt. Wie gesagt, wir haben hier alle Freunde, Bekannte. Eltern gibt es ja leider nicht mehr. Und ja.
Das klingt jetzt so, als ob für Sie damals alles gut war.
Es war politisch gesehen, wir konnten es nicht ändern. Die Meinungsfreiheit war extrem eingeschränkt. Das hat ja jeder gewusst. Aber ich habe trotzdem, oder wir, mein Mann und ich, wir hatten, oder unsere Freunde, wir hatten trotzdem unsere Meinung vertreten. Das muss ich noch erwähnen. Man hat mich damals sogar beworben für die SED. Und als ich sagte, Sie wissen doch ganz genau, dass ich kirchlich gebunden bin und dass ich oft eine ganz andere Meinung habe. Und da wurde mir gesagt, genau aus diesem Grund, weil Sie eine gesunde Kritik haben. Ja, sage, haben wir genug in der Partei. Den Satz vergesse ich nie.
Haben Sie es gemacht?
Nee, ich war nie in der. Nein, weil ich war davon nicht überzeugt. Es waren viele Dinge richtig, aber ich war von dieser, sagen wir, Diktatur oder Vorgegebenheit des Gedankengutes, war ich nicht überzeugt. Sicher, wenn das extrem war, die Leute bekamen große Schwierigkeiten, das mir auszugeben. Aber ja, wir sind. Und dann hatten wir Kinder gehabt. Und wir hätten nie irgendwie, sagen wir, zugelassen, dass unsere Kinder irgendwelchen Schaden nehmen. Und unsere Kinder wurden auch getauft, weil ich und auch konfirmiert, das war der eigene Wille von den Kindern, weil wir haben gesagt, wenn die einmal älter sind, ist es deren Entscheidung, wie sie leben wollen und welche Gedanken sie haben und ob sie sich kirchlich binden oder nicht. Also die Freiheit haben wir unseren Kindern gelassen.
Sie haben sich schon recht früh über die Vor- und Nachteile der Wende auseinandergesetzt. Wie sehen Sie denn das Ganze heute nach 34 Jahren deutscher Einheit und nach 35 Jahren Mauerfall? Wie beurteilen Sie das?
Ich finde es aber sehr gut, dass die Mauer gefallen ist. Aber in manchen Köpfen, was ich nicht gut finde, das sind die Bezeichnungen Ossi und Wessi. Also diese verwerfe ich. So, wir sind ein Deutschland. Sicher, habe ich gesagt, sind wir hier anders aufgewachsen. Und es gibt auch noch sehr viele Bürger aus Deutschland West, die noch gar nicht hier im östlichen Teil waren und dann irgendwelche Vorurteile haben. Und von vornherein, das bin ich immer davor, man hätte viel mehr reden müssen. Wir hätten von vornherein die positiven Dinge von unserem Gebiet viel mehr einbringen müssen. Es hätte mehr darauf geachtet werden müssen. Jetzt im Nachhinein wird es ja getan. Aber es wurde ja, das muss ich auch betonen, und unten ja Sache, sagen wir, negativ geredet, selbst von der Kinderkrippe angefangen, vom Kindergarten, was ja bei uns wirklich gut lief, ja. Was Dream nicht aufgebaut, das wurde versucht, erstmal ins Negative zu bringen. Und auch unsere Kinder, die waren wirklich hochqualifiziert und hochgebildet, das wurde auch erstmal negativ gesehen. Und es hat seine Zeit gebraucht, aber darin ist auch die Politik mit Schuld gewesen. Es wurde darauf nicht geachtet auf die Bedürfnisse der Menschen. Und wenn zwei total unterschiedliche Systeme von jetzt auf dann zusammenkommen, ja, das ist wie eine Ehe, habe ich gesagt, wo Mann und Frau nicht zusammenpassen. Da gibt es halt Reibereien von vornherein. Aber, das ist ein dummer Vergleich.
Aber das haben Sie jetzt aber schön gesagt.
Ja, und ja, ich sehe das halt so, aber ich denke mal, es hat seine Zeit gebraucht und wir sind ja viel im westlichen Teil durch unsere beiden Töchter, die sind ja, wohnen ja im westlichen Teil. Und also wir haben danach nie negative Erfahrungen gemacht. Also ich sage immer, ich bin Vogtländerin und mit mir muss man auch auskommen und ich möchte einfach, dass man meine Meinung hört, die muss ja nicht richtig sein. Und wir haben noch nie, wie manche oft sagen, ja, die Wessis, wir haben da noch keine negativen Erfahrungen gemacht, weil ich da auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen habe und sage, passt mal auf, ihr müsst erst mal das erlebt haben, was wir erlebt haben, dann könnt ihr euch ein Urteil bilden.
Das haben Sie schön auf den Punkt gebracht.
Und was für mich, das muss ich noch dazu sagen, ganz wichtig ist, deshalb sind wir 1989 auf die Straße gegangen. Für mich ist Demokratie und Freiheit, und das sind für mich ganz hohe Werte im Leben. Und ich möchte auch, dass diese Werte immer erhalten bleiben, dass jeder Mensch seine Meinung sagen darf, egal ob die richtig oder ob die verkehrt ist. Und ich finde es viel besser oder richtiger, wenn Menschen sich hinsetzen und gemeinsam diskutieren, auch wenn sie mit unterschiedlichen Meinungen sich an den Tisch setzen. Man muss offener miteinander umgehen und viel mehr diskutieren. Das wurde irgendwie verlernt.
Sagt Christine Klose aus Rothschau, einem kleinen Ort bei Reichenbach im Vogtland. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße.
Ja, danke schön, zurück.
So, Matthias oder Herr Schmidt, ganz wie Sie wollen. Und Herr Bollert, Christian Bollert, was sagen Sie zu dieser Geschichte als quasi Ostexperten?
Also da steckte ganz vieles drin, was auch vielen meiner Gesprächspartner durch den Kopf gegangen ist. Wir waren zum Beispiel auch in einem kleinen Dorf in der Nähe von Reichenbach im Vogtland in Mühlau und haben Gespräche geführt. Also eins, was anklang, war diese Frau, die ja alles sehr positiv sah, was ich grundsätzlich toll finde, dass da eben keine Wut da war sozusagen, sondern eine sehr positive Ausstrahlung, auch von der DDR über die Wendeerfahrung und so weiter insgesamt. Aber sie erwähnte in einem Nebensatz, dass ihre Kinder im Westen leben. Und das ist mir passiert, als wir dort eine Generation jünger interviewt haben, dass mir eine Frau sagte, bei mir ist es keine Wut, bei mir ist es eher Trauer, wie bei vielen Menschen, weil auch unsere Kinder werden in den Westen gehen, es wird ja niemand hier bleiben. Und das ist quasi was, was dort viele Menschen immer noch umtreibt. Das klang jetzt hier nur so an, wird aber, glaube ich, ein Thema.
Weil der Westen nicht so weit ist. Das muss man auch
man kann dort immer noch besser verdienen. Der Westen ist vielleicht von dort aus auch nicht so weit, aber man hat immer noch bessere Karrieremöglichkeiten. Und selbst wenn die Landschaften inzwischen stärker blühen, als viele das denken, auch Reichenbach hat sehr schöne Ecken, sieht man doch, wie sich das immer noch leert. Also das ist mir jetzt so aufgefallen.
Ja. Herr Bollert, wie war es bei Ihnen? Sie sind also Mitbegründer der Initiative Wir sind der Osten, also auch Ostexperte, deswegen sind Sie heute da. Wir ordnen. 42 Jahre alt, das muss man immer dazu sagen.
Sagen Sie das ruhig immer noch dazu.
Ja, genau, Sie waren noch ganz klein, Sie waren noch ganz klein.
Ja, ich war, glaube ich, in der dritten Klasse oder so, als die Mauer gefallen ist. Tatsächlich fand ich das auch sehr, sehr interessant, was sie erzählt hat. Ich fand die Perspektive auch spannend. Ich fand es auch bemerkenswert und fast ungewöhnlich. Sie haben vorhin Steffen Mau erwähnt, den ich auch in einem Podcast gerade interviewt habe. Es ist nämlich ja doch leider, muss man sagen, in ostdeutschen Bundesländern eher ungewöhnlich, dass man im Ortschaftsrat zum Beispiel aktiv ist und so sich in Parteien einbringt, zivilgesellschaftlich. Das ist immer noch in den ostdeutschen Bundesländern im Vergleich zu den westdeutschen deutlich, deutlich weniger. Das ist besser geworden in den letzten 35 Jahren, aber da ist noch echt ganz schön viel Luft nach oben. Deswegen, das finde ich bemerkenswert. Das ist gar nicht selbstverständlich, was sie da gemacht hat. Und ich finde auch spannend, und das ist ja hier in der Diskussion auch schon so ein bisschen angeklungen, dass sie immer versucht hat, die positiven Aspekte auch zu sehen und dass sie es eher befremdlich fand, wenn zu negativ über ihre eigene Biografie, über die DDR, über die Erfahrungen in den 90ern und so, und auch hier Beispiel Kinderkrippe, daran kann ich mich auch erinnern, das ist echt so ein emotionales Thema, ne? Das in den 90ern so diskutiert wurde, das war ja totalitär, da mussten alle zusammen auf den Topf und so, diese Debatten, die wir in den 90ern ja auch geführt haben und natürlich Stasi.
Zum Glück, sage ich immer, zum Glück mussten alle zusammen auf den
ja,
Topf.
Ja, aber das war ja wirklich eine aufgeregte Debatte, die man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, irgendwie Mitte, Ende der 90er. So nach dem Motto, wie furchtbar es denn war in der Kinderkrippe oder im Kindergarten in der DDR, wo natürlich viele Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind oder das noch mitbekommen haben, auch den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, was habt ihr denn? Ja. Aber gleichzeitig, und das fand ich schon spannend, sind da auch diese Widersprüche. So dieses, sie durfte ja nicht zur Modeschule, wo sie eigentlich hin wollte. Also sie musste was anderes machen, hat dann sich aber damit natürlich auch irgendwie arrangiert.
Genau.
Und das finde ich ist auch durchaus typisch für viele Geschichten, die wir bei Wir sind der Osten mitbekommen, die sie auch geschildert haben in ihren Reportagen und Dokumentationen und die natürlich auch so ein spezifisch ostdeutsches Ding sind, weil das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder klar machen, der Mauerfall 1989 war für die Menschen in den westdeutschen Bundesländern ein Fernsehereignis. Die haben das abends im Fernsehen gesehen, die haben oft auch eine Flasche Sekt aufgemacht, aber die sind am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen. 4 von 5 Ostdeutschen haben den Job verloren und da drehte sich das gesamte Leben von links auf rechts und alles war neu. Und ich glaube, dieses Verständnis herzustellen, und das hat sie, das fand ich auch noch sehr interessant, das hat sie auch nochmal gesagt, dass am Anfang sehr viel über diese großen Themen diskutiert wurde. Stasi, Treuhand, sie hat sie jetzt nicht explizit genannt, aber diese schweren, negativen Themen, was wir Anfang der 90er, vielleicht auch zu Recht im Nachhinein, muss man sagen, das waren natürlich die großen Themen. Aber die individuellen Geschichten, die Biografien, das Zuhören, was sie auch gesagt hat, dass das jetzt besser gelingt heute, das ist jetzt, das passiert jetzt seit 5 Jahren.
Ist das nicht immer so? Das ist ja mit der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel ähnlich gelaufen. Oder mit anderen vergleichbaren historischen Ereignissen.
Genau, ich bin auch sehr vorsichtig, aber auch Historiker sagen, es braucht manchmal 30 Jahre, bis Leute anfangen, kritische.
Und länger.
68, ne? Ist ein schwieriger Vergleich, aber die haben auch zum ersten Mal ihre Eltern gefragt, sag mal, wie waren das eigentlich? Mit den Nazis und so. Ja, und jetzt gibt es eine Generation, und da gehöre ich sehr wahrscheinlich dazu, die ein bisschen kritischer auch mit ihren Eltern und Großeltern umgeht und sagt, wie war denn das in der DDR ganz genau? Ich habe ja nur noch 3 Jahre in der Schule, da in der Grundschule irgendwie mit einem blauen Halstuch rumgemacht, aber wie war denn das, liebe Mama, lieber Papa und so weiter? Und diese Fragen, die werden jetzt gestellt seit 4, 5 Jahren, würde ich sagen. Und das finde ich super spannend.
Und deswegen sind Sie auch Mitbegründer der Initiative Wir sind der Osten. War das genau Ihre Motivation?
Absolut. Also ich sag mal so, hier ist ja auch schon angesprochen worden, dass das mediale Bild über Ostdeutschland oft einseitig war. Ich sage das bewusst so ein bisschen in der Vergangenheitsform, weil ich finde, das hat sich auch in den letzten 5 Jahren deutlich verändert. Aber es gab vor 5 Jahren, und das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte auch von Wir sind der Osten, gab es eine Europawahl, dann gab es einen großen Aufschrei und dann gab es einen Spiegeltitel. So ist er, der Ossi. Das war so ein Typ mit einem Anglerhut und so nach dem Motto, ich spitze jetzt mal zu, die sind alle ein bisschen doof.
Aber man muss dazu sagen, von einem Ostdeutschen verfasst.
Richtig.
So, das gehört zur Wahrheit dazu.
Aber hat in Ostdeutschland natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen und viel Aufregung. Und wir haben uns damals gefragt, das kann doch nicht die Debatte sein, die wir hier führen. Ost gegen West, das hat sie ja auch gerade nochmal angesprochen, diese Klischees. Das muss man doch differenzieren. Und sind wir mal ehrlich, das Vogtland und Brandenburg, wo ich herkomme, oder auch Vorpommern, das sind ja völlig unterschiedliche Regionen. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Mentalitäten und so. Es gibt gar nicht den Osten. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen Menschen zeigen, die in den ostdeutschen Bundesländern leben, ähnliche Erfahrungen haben wie das, was wir gerade diskutiert haben in den 90ern, natürlich, ne, Mauerfall, friedliche Revolution und so. Aber die am Ende auch Unterschiede haben. Und diese Leute darzustellen, das ist so eine Idee von Wir sind der Osten. Und da sind mittlerweile über 500 Leute, die ihre Geschichte erzählen, ganz persönlich, individuell, aus allen ostdeutschen Bundesländern, und das ist aus meiner Perspektive wahnsinnig spannend und bereichernd.
Für wen machen Sie das?
Für uns alle. Also es ist eine ehrenamtliche Initiative. Ich schlage mir damit die Nächte, oder vor allen Dingen auch viele andere Menschen schlagen wir uns da die Nächte um die Ohren, machen das nach der Arbeit ehrenamtlich, einfach um ein bisschen mehr zu differenzieren und rauszukommen aus diesen Klischees, die ja ehrlicherweise auch von vielen Leuten, gerade auch von Populisten, gerne genutzt werden. Sowas wie vollende die Wende und so ein Kram. Und wir wollen einfach zeigen, es ist nicht so einfach, aber es ist wichtig zuzuhören und individuelle Geschichten zu erzählen.
Wenn Sie diese individuellen Geschichten jetzt hören, wie können Sie denn das wiederum differenzieren, wenn Sie zum Beispiel, das hört man ganz, ganz oft, die Geschichten von diesem großen Zusammenhalt hören?
Auch da hat sie eigentlich selber, finde ich, auch schon ganz spannend.
Scheinbar, muss man sagen.
Genau, sie hat ja selber erklärt, sie hat ja gesagt, in der Mangelsituation mussten wir uns helfen. Und natürlich schweißt das zusammen. Also es gibt ja auch diesen doofen Spruch, ein Team wird dann besonders gut, wenn das Boot untergeht. Ja? Ja. So. Und Ende der 80er war es in der DDR so, das Boot ist untergegangen. Dann machen wir uns mal nichts vor, jetzt mal rein ökonomisch. Und natürlich schweißt das zusammen in so einer Situation.
Und bloß es klingt immer so, als wären wir damals bessere Menschen gewesen. Und das war es ja nicht, sondern wir brauchten uns einfach mehr als heute. Und deswegen entstehen dann auch diese Geschichten von Zusammenhalt, ist meine Interpretation.
Da ist sicher was dran, und gleichzeitig ist da aber auch, glaube ich, diese Sehnsucht, dass nicht alle abends vom Fernseher alleine sitzen und irgendwie ihre Netflix-Serie gucken, sondern
wir haben früher alleine Westfernsehen geguckt.
Ja, oder auch mal zusammen. Aber nein, also ich verstehe da tatsächlich beide Seiten. Also genau, es ist, man darf es, glaube ich, nicht zu sehr romantisieren. Und das ist auch ein Punkt, den, glaube ich, jetzt unsere Generation und die, die danach kommen, noch viel mehr, ein bisschen mehr machen. Auch dieses mal kritisch hinterfragen und sagen, ja, warum war denn das so? Und ist das nicht vielleicht auch so? Und auch ein bisschen kritischer mit der eigenen Elterngeneration umzugehen. Sie haben das vorhin so schön angesprochen, dass Sie das auch eher positiv sehen und so eine positive Perspektive auch haben. Und ich finde, vielleicht war auch meine Generation, das sage ich jetzt mal so, wir sind ja reingewachsen in Mauerfall Wiedervereinigung. Vielleicht waren wir auch gerade dieses, ich sag mal, ökonomische System, was wir dann hatten, Krise, Treuhand, Entlassung, Massenarbeitslosigkeit, Hartz IV kam ja dann auch noch ganz schnell. Vielleicht waren wir auch ein bisschen milde mit unseren Eltern und haben gesagt, also Steffen Mau beschreibt das auch ganz gut. Er sagt, mit jemandem, der arbeitslos zu Hause sitzt in der Plattenbauwohnung, geht man nicht hart ins Gericht. Das waren ja keine Sparkassendirektoren oder Universitätsprofessoren, die mit denen man irgendwie wie 68 diskutiert hat. Ihr habt die Elitenposition. Die hatten die ja nicht. Man hatte eher Mitleid teilweise. Und dann da sagt man als Kind nicht, sag mal, hier, krieg mal deinen Arsch an die Wand oder was war denn da los? Mhm. Sondern dann fühlt man eher mit und ist vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu nett. Das kann schon auch sein, dass wir als Ostdeutsche untereinander gar nicht so richtig hingeguckt haben und nicht so richtig den Finger mal in die Wunde gelegt haben. Das kann hier und da auch schon mal so gewesen sein.
So, gleich die nächste Geschichte. Und zwar kommt sie von Anja Vogler-Matuschek. Und zwar hat sie früher im Erzgebirge gelebt, ist dort aufgewachsen, wohnt jetzt im tiefsten Bayern. Und die ganze Geschichte hören wir gleich. Schönen guten Abend, Frau Matuschek.
Guten Abend.
Sie sind in Zinnwald im Erzgebirge aufgewachsen. Das ist allerdings lange her. Das war in den 70ern. Heute leben Sie in Bayern in der Nähe von Holzkirchen.
Ja, das stimmt.
Sie waren im Herbst 1989 vermutlich 17 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, genau, das stimmt auch.
Und ein Ereignis aus dieser Zeit hat sich bei Ihnen besonders eingeprägt. Erzählen Sie uns das.
Also ein besonderes Ereignis war für uns junge Auszubildende, dass wir unsere Ausbildungsstätte in der Nähe vom Hauptbahnhof hatten. Das war die pädagogische Fachschule. Ich habe da eine Kindergärtnerausbildung gemacht. Und das ist in der Nähe vom Bahnhof gewesen. Und da wurden zu dieser Zeit dann die Züge von der Prager Botschaft durchgeleitet nach Westdeutschland. Die hatten ja die Ausreise bewilligt bekommen. Und diese ausreisewilligen Menschen mit ihren Familien waren in den Zügen unterwegs Richtung Bayern und das ging halt über den Dresdner Hauptbahnhof. Der wurde dann gesperrt und das hat sich natürlich rumgesprochen und da waren wirklich sehr, sehr viele Dresdner am Bahnhof. Einige hatten die Absicht, den Zug nur zu sehen, andere wollten da draufspringen und es gab aber auch so eine sehr, für mich damals als 17-Jährige, ich war natürlich neugierig, aber auch eine sehr bedrohliche Atmosphäre, weil einige Steine geworfen hatten, ein Polizeiauto stand im Brand. Das war ja alles noch vor den, oder während der Unruhen, sagen wir mal so, wo alles noch offen war, wird das jetzt eine Revolution hier, bleibt die friedlich. Also es war eine sehr aufregende Zeit und auch in dem Bahnhof drin war die Stimmung, schon sehr angespannt. Weil jemand hatte eine Polizistenmütze angezündet, die wurde hochgeworfen. Es waren sehr viel Polizei da. Und wir sind dann tatsächlich auch wirklich von diesem Bahnhof geflüchtet, weil ein Polizeiaufgebot angekommen war. Mhm. Und das ist für mich damals ein sehr prägendes Ereignis gewesen. Am nächsten Tag wurde in der Schule verkündet, dass wir jetzt alle sofort in die Apfelernte gehen sollen nach Lockwitz. Und statt irgendwie geplante 1 oder 2 Wochen waren wir dann viel länger dort in der Apfelernte, weil man einfach wollte, dass wir eben nicht im Zentrum der Stadt uns aufhalten und vielleicht noch mehr involviert werden.
Was ist Ihnen damals eigentlich durch den Kopf gegangen, als Sie da so an der Straße standen?
Das werden viele bestätigen, die das auch erlebt haben. Man hat diesen Kippmoment irgendwie vorweg gesehen oder befürchtet, wann kommt jetzt dieser Kippmoment? Kippt das Ganze in Gewalt um? Also werden die bewaffneten Polizisten und später wurden ja auch Soldaten eingesetzt, werden die zur Waffe greifen? Wird das hier über Handgreiflichkeiten und Verhaftungen hinausgehen? Das war schon sehr bedrohlich. Im gleichen Moment mit 17 habe ich natürlich an meine Familie in Zinnwald gedacht, dass die sich keine Sorgen machen sollen um mich. Die hatten mir auch gesagt, geh bitte nicht dahin. Aber natürlich, wenn man jung ist, will man natürlich an solchen Ereignissen teilhaben und ist einfach auch neugierig. Und habe dann tatsächlich auch an die Grenzsituation gedacht, wie sich das verändern wird. Und das hat es sich ja dann kurzzeitig auch noch zugespitzt, dass tatsächlich die Grenze, die immer gut durchlässig war zur Tschechoslowakei, dass die ja dann vorübergehend auch stärker bewacht wurde.
Was bedeutet denn aber jetzt die Wiedervereinigung für Sie?
Für mich war das dann so, dass ich bin dann auch erstmal durch die Wiedervereinigung, hat sich damals erstmal nichts geändert. Ich habe meine Ausbildung weiter durchgeführt. Ich konnte dann natürlich Praktikum machen in Westdeutschland, also in Süddeutschland. Und das war schon sehr bereichernd. Danach habe ich dann erstmal Abitur gemacht und dann bin ich nach Görlitz gegangen und habe dort Sozialpädagogik studiert. Und tatsächlich hat die Wiedervereinigung bis zu diesem Zeitpunkt erstmal keine großen Auswirkungen gemacht, außer dass ich die Strukturen, die dann schon vorhanden waren oder eben entstanden sind durch die Wiedervereinigung, die habe ich natürlich genutzt, weil dieser Studiengang war ja auch relativ neu in Görlitz. Also davon habe ich profitiert.
Wann sind Sie denn aus Sachsen weggegangen, wenn ich kurz unterbrechen darf?
Ja, also das ist das, worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte. Das Privat hat sich das dann schon sehr viel Einfluss genommen. Ich konnte dann eine Reise machen, recht weit weg nach Australien und habe dort meinen Mann kennengelernt in Australien. Und mein Mann ist Österreicher und ich musste dann zurück zum Studium und noch fertig studieren. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt schon in Bayern. Und als ich fertig studiert hatte, da war ja der Zeitpunkt dann so, dass es nicht so einfach war, eine Stelle zu bekommen in Sachsen und überhaupt in den neuen 5 Bundesländern. Und da war halt einfach die Überlegung, ja, soll ich jetzt nach Bayern gehen zu meinem Mann oder versuchen wir das vielleicht zum Beispiel in Dresden? Und da haben wir gesagt, gut, dann probiere ich das jetzt eben mal in Bayern. Und so bin ich dann nach Bayern gekommen und das war im Jahr 98.
Und wie beurteilen Sie heute nach 34 Jahren mit dem Abstand und vor allen Dingen auch aus bayerischer Sicht, wie beurteilen Sie die deutsche Einheit nach 34 Jahren?
Also die Antwort auf die Frage ist sehr komplex. Ich mache mir darüber sehr viele Gedanken, weil ich auch als Zeitzeugin arbeite an einer Schule oder an mehreren Schulen. Denn in den Schulen in der 10. und 11. Klasse ist im Geschichtsunterricht das Thema deutsch-deutsche Geschichte ein Thema. Ich habe mich des Themas angenommen durch meine eigenen Kinder und habe dann auch ein Buch geschrieben, das heißt Sägespänen und Schneewehen, über meine eigene Kindheit, um das auch zu reflektieren. Und immer wieder, wenn ich in diesen Zeitzeugenstunden unterwegs bin oder aus meinem Buch vorlese, kommt natürlich die Frage auf, ja, wie vereint sind wir denn jetzt eigentlich? Und wie viel DDR steckt noch in den neuen 5 Bundesländern, also in Ostdeutschland? Ich denke, wir haben uns angenähert, speziell Ostdeutschland musste sich ja schon mehr annähern als Westdeutschland als andersrum. Also viel, denke ich, ist über persönliche Kontakte zwischen Ost- und Westdeutschen auch entstanden, bestimmt auch Freundschaften. Hier unten in Oberbayern, muss ich sagen, gibt es tatsächlich, das merke ich in meinen Zeitzeugenstunden sehr oft, viele Menschen, die noch nie in Ostdeutschland waren, weil sie auch keine persönlichen Kontakte haben. Die persönliche Kontakte haben, die hatten Besucher hier und die waren auch schon mal in den Städten meistens und haben die Städte sich angeschaut und sind auch positiv zurückgekehrt mit positiven Eindrücken. Also allen voran natürlich Berlin, aber viele waren auch in Leipzig, in Dresden, Erfurt, in Jena. Es gibt tatsächlich auch Leute, die gern an die Ostsee fahren, nach Rügen oder Usedom oder nach Rostock. Allerdings gibt es eben auch eine große Anzahl von Menschen, die kaum Berührung haben mit privat oder beruflich mit Menschen in Ostdeutschland. Und das, denke ich, da muss man einfach noch mehr dran arbeiten auf verschiedenen Ebenen, dass da einfach noch mehr Austausch geschieht.
Sie haben sogar ein Buch geschrieben.
Mein Anliegen war es, eben über diese Zeitzeugenstunden habe ich das gemerkt, dass eben eigentlich nur der Osten oft nur mit 3 sehr negativen Dingen in Verbindung gebracht wird. Und zwar die Stasi, den Schießbefehl und die Mauer. Und das fand ich furchtbar und auch überhaupt nicht der Wahrheit entsprechend. Und die DDR war ja tatsächlich viel, viel mehr. Und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einfach meine Geschichte mal auf, um meinen Beitrag zu leisten als klitzekleines Mosaiksteinchen.
Können Sie denn die Unzufriedenheit, die hier offensichtlich herrscht in Sachsen, Sie kennen die aktuellen Wahlergebnisse und auch die Begründungen dafür, können Sie die nachvollziehen?
In gewisser Weise ja, weil die Menschen, glaube ich, schon gerne, jeder hat das so gerne, jeder möchte das gerne, verstanden und gehört werden möchte. Und ich kann verstehen, wenn dieser Kontakt zwischen der Politik und den Bürgern abgerissen ist und die Menschen sich unverstanden und unbeachtet fühlen. Und es ist natürlich auch durch die Geschichte, muss man sie einfach betrachten, dass die Menschen die Demokratie, jetzt noch, die ist ja noch relativ frisch für die Menschen. Also 35 Jahre klingt jetzt viel, aber ich denke mir, dieses ganze Miteinander und diese demokratischen Prozesse, die sind ja anstrengend. Das ist ja auch schwierig, das zu erlernen. Und das verlangt eben den Leuten in Ostdeutschland schon einiges ab. Und wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen und sie werden nicht gehört und dass sie keinen Einfluss mehr haben, also dass die demokratischen Prozesse sie nicht beteiligen, dann kann ich das schon nachvollziehen.
Sagte Anja Vogler-Matuschek. Sie ist in Zinnwald im Erzgebirge aufgewachsen und lebt heute in Bayern, und zwar ganz im Süden in der Nähe von Holzkirchen bei München. Frau Matuschek, danke Ihnen vielmals für Ihre Geschichte und schöne Grüße nach Bayern.
Vielen Dank und auch Ihnen alles Gute.
Hier ist MDR Sachsen mit Dienstags direkt, heute mit Geschichten aus 34 Jahren deutscher Einheit. Rebecca aus der Dienstags direkt Redaktion ist jetzt bei uns mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was ist denn in der Zwischenzeit reingekommen?
Ja, guten Abend erstmal. Es haben zwei Leute tatsächlich bisher angerufen, und zwar einmal Herr Mann aus Hermsdorf. Der äußerte seine Überzeugung, dass vor der Wende vieles besser war. Seiner Ansicht nach war die Politik damals nämlich näher am Menschen und hat das Leben auch positiv beeinflusst. Vor allem, weil es eben Arbeit für alle gab. Und heute sei das eben nicht mehr der Fall, so seine Kritik. Und dann hat noch jemand Anonymes angerufen, also der wollte uns seinen Namen leider nicht verraten, aber er beschreibt seine Enttäuschung nach der Wende. Er spricht davon einer Vielzahl armer Menschen, die seitdem unter die Räder gekommen sind, darunter leider auch er selbst. Und er empfindet es so, dass die Menschen im Osten sich komplett anpassen mussten, während das für die Westdeutschen nicht der Fall war. Ganz besonders das Gesundheitssystem und das Schulsystem der DDR waren aus seiner Sicht deutlich besser. Und die Wende empfindet er als eine erzwungene Verbindung, eine Zwangsehe sozusagen. Er selbst fühlt sich bis heute noch massiv von der Wende geschädigt.
Danke für den Moment. Wir wollten noch kurz über das Interview mit Frau Matuschek reden, das wir gerade gehört haben. Frau Matuschek lebt jetzt gerade in der Nähe von Holzkirchen, das ist südlich von München, und ist aufgewachsen in Zinnwald im Erzgebirge. Herr Bollert, Sie waren ganz...
Ohr.
Ja. Was ist denn in euch in den Kopf gegangen?
Ja, ich fand es sehr, sehr interessant, weil ich mich ja jetzt auch seit vielen Jahren mit der Geschichte der ostdeutschen Bundesländer beschäftige. Und wenn man mal sich soziologische Studien und vor allen Dingen interessanterweise soziologische Studien für Paare anschaut, ja, also klassische Paare, Heteropaare, also Männer und Frauen, dann ist es klischeemäßig und auch wirklich nachweisbar so, dass sehr, sehr viele ostdeutsche Frauen eher westdeutsche Männer oder auch österreichische Männer, wie in diesem Fall, sich gesucht haben. Dafür gibt es sehr, sehr gute Erklärungen, auch soziologisch.
Erzählen Sie mal.
Das ist international nämlich überall relativ ähnlich. Frauen suchen in der Regel einen Partner, der Status höher ist. Das heißt, wenn sie eine gute Ausbildung haben, ich sage jetzt mal ein Studium, dann muss es schon mindestens ein Studium sein bei dem Partner. Besser wäre es noch besser. Und die DDR, und das hatten wir ja auch schon, war ja ein relativ homogenes Land. Das heißt, die Leute hatten alle relativ ähnlich viel. Der Arzt hatte nicht viel mehr als irgendwie der Metzger oder so. Und in dieser Gesellschaft, wo alle relativ gleich waren, kommen auf einmal 1990, 91 Leute von außen, in dem Fall viele aus den westdeutschen Bundesländern, und die sind auf einmal Richter, Sparkassendirektoren, Journalisten oder so. Und die sind dann sehr interessant für die Frauen. Und deswegen haben viele Frauen dann tatsächlich sich mit westdeutschen Partnern angelegt. Und interessant.
Angelegt.
Oder zusammengetan. Und dafür gibt es wirklich sehr, sehr viele Untersuchungen. Und das Spannende ist, das war für die Frauen in der Regel tatsächlich durchaus gut. Aber viele Männer haben da auch große Frustrationserfahrungen gemacht, weil viele Frauen sind auch weggegangen, sind in den Westen gegangen. Vor allen Dingen überdurchschnittlich viele Frauen. Und zurückgeblieben sind häufig tatsächlich Männer, die dann wiederum natürlich Probleme hatten.
Herr Schmidt, das muss ich Sie jetzt mal fragen. Haben Sie davon was gemerkt? Damals in den 90ern. Als ostdeutscher Mann.
Als ostdeutscher Mann, wie soll ich das sagen? Also ich habe eine ostdeutsche Frau, wir sind sehr glücklich, und insofern, ich habe eine abgekriegt. Nein, also tatsächlich entnehme ich auch den beiden Anruferinnen, den Gesprächen und unserem Gespräch hier, dass die Dinge eben oft so komplex sind, wie sie sind. Und Es gibt eben keine einfachen Antworten. Und wie so oft hilft eben das, ich glaube, die Dame, die als zweites angerufen hat, hat es auch gesagt, im Westen wissen viele nicht so wirklich genau, was mit dem Osten anzufangen. Wenn man sagt, man kommt aus dem Osten, man kommt aus Leipzig beispielsweise, sagen die, ich war mit meinem Mann auch schon mal in Schwerin oder so. Also das ist alles für die irgendwie der Osten. Und da hat, welcher Bundespräsident war es denn? War es Richard von Weizsäcker, der gesagt hat, erzählt euch eure Geschichten. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Moment, deswegen als Zeitzeugin in die Schulen zu gehen.
Deswegen finde ich das auch so gut, dass wir heute hier zusammensitzen und diese persönlichen Geschichten hören.
Eure Geschichten, und das ist ja oft auch nur wie so ein kleines Sprungbrett, so eine Rampe. Jetzt können die Leute sich auch selber weiter die Geschichten erzählen. Und wobei ich auch sagen muss, ich habe schon fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir oft unsere ostdeutschen Geschichten erzählen. erzählen wollen. Und der Journalistenkollege Alexander Osang sagte, das ist, weil wir die besseren Geschichten haben. So. Aber wir hören eigentlich auch wenig den westdeutschen Lebensgeschichten zu. Eigentlich interessieren wir uns auch oft gar nicht so dafür, was beispielsweise Menschen im Ruhrgebiet, die wahnsinnige Umbrüche auch hinter sich haben.
Oder im Saarland.
Also
oder?
Im Saarland. Ja, ja. Also insofern erzählt
euch... Und zwar nach...
Ja.
Auch in den 90ern.
Auch in den 90ern, aber auch, sagen wir mal, die Genese der Bevölkerungsstruktur in Ländern wie Nordrhein-Westfalen, das muss uns auch interessieren, weil das ist das, was uns jetzt hier so fremdeln lässt, dass hier plötzlich eine Entwicklung stattfindet, die dort längst war.
Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt und ich glaube tatsächlich, dass das ein deutsches Problem ist. Ich habe das erfahren, als ich im Ausland war. Da haben mich alle Leute gefragt, wie war denn das in den ostdeutschen Bundesländern? Und Westdeutsche, mit denen ich zusammen studiert habe, die haben mich das nicht gefragt. Einfach aus diesem Gefühl heraus, dass alle, ich glaube auf beiden Seiten ehrlicherweise, immer so das Gefühl haben, wir wissen ja schon alles. Stimmt aber nicht. Wir müssen uns noch viel besser zuhören und wir müssen, die Ostdeutschen müssen ihre Geschichten erzählen, aber ich will auch viel mehr Geschichten von Westdeutschen, von Menschen aus dem Ruhrgebiet, aus dem Saarland und so, einfach um ein besseres Verständnis zu bekommen. Deswegen, ich finde diesen Punkt sehr, sehr wichtig, weil nur so kann es auch gelingen. Und übrigens glaube ich auch, vielleicht ein bisschen Selbstkritik an mich als Ostdeutscher, ich glaube, wir Ostdeutschen müssen auch im positiven Sinne sagen, wo uns der Schuh drückt. Also wo es uns wirklich wehtut und nicht nur sagen, uns hört ja keiner zu, sondern wir müssen auch sagen, was los ist, weil nur so können die anderen uns auch zuhören und uns auch helfen im Zweifel.
Manchmal ist ja auch ein bisschen Selbstmitleid im Spiel, oder nicht?
Ja, das meine ich. Ich glaube, Selbstmitleid reicht nicht, sondern man muss auch sagen, mir tut das weh. Ja. Ich fühle mich hier nicht gesehen. Ich habe hiermit ein Problem. Ich fand das Schulsystem irgendwie besser. Und dann kann man ja auch drüber diskutieren, ne? Also ich glaube.
Ja, ich glaube, ein Problem ist immer das Wie.
Ja.
Also so wie ich jetzt zu der Generation gehöre, die DDR noch als junger Erwachsener mit einem Studienabschluss erlebt haben und auch drüber nachgedacht habe, wie ist es mir ergangen? Das war ja eine Zeit, in der die DDR in dem Sinne eigentlich kein so radikaler Gegner mehr war. Es war nicht mehr so schlimm, dass man für jeden Witz irgendwie eingesperrt wurde. Es gab natürlich den Apparat noch, aber eigentlich waren wir schon.
Der taumelte schon.
Aber wie bin ich da durchgekommen? Ich war in der FDJ, ich war nicht in der Partei, ich habe nur Grundwehrdienst geleistet, bin nicht länger, habe trotzdem studieren dürfen. Also ging alles irgendwie. Und da ist mir eingefallen, ich glaube, man muss versuchen, entspannt zu bleiben. Das ist auch jetzt wieder die Rückkopplung in die heutige Situation. Man muss charmant bleiben bei den Dialogen und muss einfach sagen, hier drückt der Schuh, das finde ich nicht gut, warum ist das so?
Ja.
Das war damals gut, ohne dass die ganze DDR damit irgendwie gut war. Es gab eben gute Momente. So wie es heute schlechte Momente gibt, es ist halt nicht alles gut am Westen und nicht alles schlecht im Osten. Und das muss man besprechen.
Weil wir doch gerade noch so gelacht haben über das Problem oder beziehungsweise diese Trends, die es damals gab. Aber das zieht sich ja bis heute hin, dass wir einen Frauenmangel in den ostdeutschen Bundesländern haben.
Ja, ja. Das ist, also ist, ich glaube tatsächlich, das ist ein großes Problem. Ich glaube, wenn wir jetzt auf die Problemfelder schauen, dann ist ein großes Problem Überalterung. Also die Regionen, wo besonders viele alte Menschen wohnen, sind meistens eher abgehängt und haben ein Zukunftsproblem. Und das ist ganz oft gekoppelt. Das sind häufig auch Regionen, wo junge Frauen weggehen in andere größere Städte, in die westdeutschen Bundesländer oder natürlich auch international. Und da, glaube ich, muss man tatsächlich ansetzen. Also da gibt es ja auch Ideen und Initiativen und man merkt auch, dass auch viele Leute jetzt wieder zurückkommen. Das ist auch sehr positiv in den letzten Jahren. Also da gibt es auch tolle Geschichten. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für die ostdeutschen Länder in den nächsten Jahren, da, ich sag mal, nicht Regionen zu schaffen, wo es wirklich nur noch Männer gibt oder einen deutlichen Männerüberschuss.
Und apropos zurückkommen, gleich machen wir den nächsten Stopp bei Dr. Christian Wunderlich aus Dresden. Auf unserer Reise durch Ostdeutschland nach der Wende ging er nach Bayern, war in Kanada und kam wieder nach Sachsen zurück. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Wunderlich.
Guten Abend.
Herr Wunderlich, Sie kommen aus Dresden. Was kommt für Sie sofort in Erinnerung, wenn Sie an den Mauerfall vor 35 Jahren denken?
Ja, ich denke natürlich zurück an das beglückende Gefühl, was wir damals hatten, als wir erst 1989 auf die Straße gegangen sind. Ich hatte gerade meine Ausbildung an der TU Chemnitz beendet, war bei der Promotion zum Doktoringenieur und hatte immer montags den Englischunterricht und danach sind wir zur Demonstration auf die Straße gegangen und dann ist ja tatsächlich die Mauer gefallen. Es war ein beglückendes Gefühl des Aufbruchs.
Wie alt waren Sie damals, Wunderlich.
Ich war damals 29 Jahre alt, bin also Jahrgang 1960. Mhm.
Wie ging es dann für Sie weiter?
Ja, ich habe dann ein Jahr im politischen Umbruch in der Stadt- und Regionalagentur in Chemnitz gearbeitet mit Dr. Friedemann Tiet, der später in den Landtag gewählt wurde, und habe aber dann 1991 den Weg zurück in meinen eigentlichen studierten Beruf gefunden und bei der SKF GmbH in Schweinfurt begonnen. Wir sind also als Familie dann für 7 Jahre nach Bayern gegangen.
Und dann gingst du noch weiter nach Kanada?
Ja, das war später, also 1997 sind wir dann zurückgekommen nach Chemnitz und 1999 hatte ich die Möglichkeit, für ein französisches Unternehmen in ein Joint Venture in Vancouver, Kanada zu arbeiten, war dort für 3 Jahre mit der Familie. Yeah. Und mit dem Joint Venture hat leider nicht funktioniert. Eigentlich sollten wir eine Brennstoffzellentechnologie in das Werk nach Dresden bringen. Das hat damals nicht geklappt. Aber ich habe dann angefangen, nach der Rückkehr aus Kanada 2002 mit der Webasto AG in Schockdorf zu arbeiten. Und wir haben dann 2005 gemeinsam oder mit Unterstützung des Fraunhofer Institutes IKTS in Dresden die Staxera GmbH gegründet. Die heißt heute Sunfire und wir haben damals die Kerntechnologie für die Elektrolyse-Stacks von Sunfire entwickelt.
Und seit wann sind Sie jetzt wieder in Sachsen?
Seit 2005 bin ich in Sachsen, seit 2002 zurück aus Kanada.
Also ein interessanter Lebensweg, wie ich jetzt einfach mal feststellen muss. Sind Sie denn zufrieden, so wie sich alles ergeben hat für Sie?
Ich war lange Jahre sehr zufrieden und auch über die Arbeit bei Fraunhofer. Wir haben viele wichtige Technologien entwickelt und Industrialisierung gebracht. Wir haben seit 2015 2 Unternehmen gegründet, eins in Dresden, eins in Norwegen. Aber natürlich die Entwicklung in Sachsen, die politische Entwicklung in der letzten Zeit, das macht mir echt Sorgen und bedrückt mich auch sehr stark.
Wie beurteilen Sie denn jetzt so nach all dieser Zeit die deutsche Einheit?
Also ich finde, die deutsche Einheit ist eine Erfolgsgeschichte. Für mich persönlich, aber ich glaube auch für die meisten Menschen in Sachsen. Und ich fahre viel mit dem Fahrrad durch die Gegend, durch Mittelsachsen, durch die Lausitz, durchs Erzgebirge. Und ich sehe oft schicke Dörfer mit modernen Autos vor der Tür und gepflegte Vorgärten. Und dann hängt da irgendwie ein Schild der Freien Sachsen und das bedrückt mich.
30% der Bevölkerung sind gerade, sagen wir es mal so, eher unzufrieden. Das zeigen die letzten Wahlen. Inwiefern haben Sie denn dafür Verständnis oder können es vielleicht teilweise auch nachvollziehen?
Mein Verständnis ist ehrlich gesagt gering. Ich denke, es gibt Dinge, die kann man kritisieren. Das ist auch legitim.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Bildungssystem in Sachsen, der Lehrermangel in der Schule. Das ist ein echtes Problem, wo die Landesregierung auch hätte viel eher gegensteuern müssen und können. Und natürlich gibt es weitere Probleme im Land. Die Digitalisierung ist ein Thema, die Bürokratie ist ein Thema. Das ist alles legitim zu kritisieren. Aber in der Art und Weise, wie es getan wird von der AfD und noch rechteren Gruppen mit einer Verächtlichmachung der Demokratie, das macht mich total besorgt. Und das führt mich dazu, dass ich darüber nachdenke, Sachsen zu verlassen.
Es wäre meine nächste Frage gewesen, werden Sie bleiben? Wie ausgeprägt ist denn dieser Gedanke?
Naja, er ist ausgeprägt, er ist vielleicht noch nicht 100% ausgeformt in einen konkreten Plan. Und da ist man hin und her gerissen. Eigentlich hatte ich jetzt nicht vor, nochmal auszuwandern oder woanders hinzuziehen. Aber die Kultur der politischen Auseinandersetzung, die Verächtlichmachung, was da auf der Straße abgeht, auch die bis hin in den Verkehrsbereich, die Kultur der Rücksichtslosigkeit und nur das Ich, was sich hier ausprägt, das macht keinen Spaß mehr, muss man ganz klar sagen.
Dr. Christian Wunderlich aus Dresden war das. Nach der Wende ging er nach Bayern, war unter anderem 3 Jahre in Kanada und kam wieder nach Sachsen zurück. Und aufgrund der momentanen politischen Situation überlegt er durchaus, Sachsen auch wieder zu verlassen. Was ging in Ihnen vor, Herr Schmidt, als Sie das gehört haben?
Ja, also ich finde das bedrückend, dass Menschen diese Gedanken haben. Ich glaube, auch hier, wie bei vielen der anderen Fragen, ist es so, dass es keine einfachen Antworten gibt. Also ich will nochmal auf meinen Film zurückkommen. Wir haben beschlossen, dass wir allen zuhören, aber keinen Rechtsradikalen. Also wir sind eben nicht zu den extremen Demonstrationen gefahren, nicht zu den Nazis, nenne ich sie mal, sondern wir haben Menschen gefragt, von denen wir denken, obwohl gut möglich ist, dass auch die, die AfD wählen oder das BSW oder wen im Augenblick immer man sozusagen an der politischen Stimmung populistisch findet und nicht mag, so, sondern wir haben erstmal diese Differenzierung klar durchgeführt. Und ich finde, das sollten wir auch tun, auch in unseren Umfeldern, einfach mal schauen, wo sind Menschen, mit denen man ganz normal sprechen kann, die genauso hilfsbereit und gut und ehrlich und
zugewandt und empathisch,
was und, auch immer sind, ja, wie viele andere auch möglicherweise, aber ein anderes Wahlverhalten haben. Wir müssen nicht vergessen, sage ich immer, dass viele Krisen sich übereinander gestapelt haben in den letzten 10 Jahren. Und das, glaube ich, auch die Corona-Zeit eine sehr ungute Rolle spielt, also für das Miteinander, weil man war isoliert, viele haben Einbußen gehabt oder Ängste gehabt oder vielleicht sogar Angehörige verloren, keine Ahnung, diese Sache mit der Impfung, diese Teilung der Gesellschaft in Impfbereite und Nicht-Impfbereite, alles Sachen, die man eigentlich in der freiheitlichen Ordnung so nicht erwartet hat, haben viele Menschen verunsichert und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch gegen Panik, trotz der politischen Situation. Viele Bekannte im Westen, die sagen, ach, jetzt können wir denn nach Dresden noch kommen? Wir sind ein schwules Pärchen. Also ja, natürlich, bitte kommt nach Dresden. Dresden ist immer noch eine tolle Stadt, in der man einfach spazieren gehen kann. Das ist jetzt, hier herrscht kein Ausnahmezustand in Ostdeutschland. Also das ist, ne?
Ich gebe zu, ich war auch sehr betroffen, als Herr Wunderlich so ehrlich und so wiederum auch so direkt das gesagt hat, was in ihm vorgeht. Und dann denke ich mir, ja, das ist ein kluger Kopf, den brauchen wir eigentlich hier. Der überlegt, wegzugehen und andere Fachkräfte, die wir genauso dringend brauchen, kommen dann vielleicht gar nicht erst hierher. Aus denselben Gründen. Das ist das, was mir durch den Kopf ging.
Ja, alles richtig. Ich glaube nur eben wirklich, die Sache ist wirklich komplex. Und ich hatte, ich glaube, im Vorgespräch vorhin gesagt oder in der ersten Runde, sobald Leute das Gefühl haben, es stimmt etwas nicht, das kann das Thema Migration und Sicherheit betreffen, das kann alle möglichen Sachen betreffen, dann muss es noch nicht mal stimmen. Aber das Gefühl ist schon ausreichend dafür, dass eine Verunsicherung eintritt. Und ich finde ehrlich gesagt, dass man sich dann auch in diesen Fragen ehrlich machen muss und sagen muss, gibt es Defizite, worüber wurde wenig gesprochen, worüber wurde nicht korrekt gesprochen, lass uns das bitte machen. Weil es gibt so ein paar Säulen, auf denen diese freiheitlich-demokratische Ordnung beruht. Und das in der alten Bundesrepublik war es eben das Wohlstandsversprechen und die Klischees der Bundesrepublik, dieses saubere Land, mit den Kindern wird's mal besser gehen. Aber auch Sicherheit, also solche Fragen, das sind einfach die Säulen, auf denen das beruht. Und wenn Leute das Gefühl haben, da bröckelt was, Debattenkultur, Meinungsfreiheit, muss man das, finde ich, sehr, sehr ernst nehmen und darf es eben nicht den Populisten überlassen. Ich sage mal noch ein Beispiel, was wir erlebt haben, gerade in Thüringen an einem Theater bin ich gewesen, da hat das Theater Rudolstadt einen Liederabend mit deutschen Volksliedern gemacht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, oh, da werden sie bestimmt was drin verpacken, irgendeine kleine Botschaft. Nein, die Botschaft war einfach, das ist unsere Heimat, das sind unsere Volkslieder, das überlassen wir nicht irgendwelchen Populisten, die sich mit dem, hier Höcke, der mit dem DDR-Moped durchs Land fährt. Nein, das dürfen wir denen doch nicht überlassen, wir müssen doch sagen, es ist unsere Heimat, es ist schön, unser Moped, ich will auch nicht, dass der mit dem 50 rumfährt, sage ich jetzt mal. Aber dazu gehört, dass wir mit einem gewissen Selbstbewusstsein und auch trotzdem einer Restgelassenheit miteinander umgehen.
Ja. Und ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist ja auch, und das hat er ja auch, finde ich, sehr deutlich gemacht, dass er sich als Gewinner der Wiedervereinigung sieht. Und ich finde es auch auf so einer individuellen, persönlichen Ebene irgendwie spannend, dass er mit 29, als die Mauer gefallen ist, nochmal so viel gewagt hat. Er ist nochmal nach Schweinfurt gegangen, er ist nach Vancouver gegangen und so. Also er hat offensichtlich diese Zeit, die ja für viele auch so anstrengend war, als Chance begriffen und ergriffen diese Chance auch. Und das ist auch was, wir haben es jetzt, ich glaube, das Wort komplex ist auch schon häufiger gefallen und das finde ich auch gut so. Er ist eben auch Teil der ostdeutschen Realität. Und die absolute Mehrheit der Ostdeutschen steht auch fest auf dem Boden des Grundgesetzes und will irgendwie, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt und dass sie ihren Kindern irgendwie mehr weitergeben können, als sie selber haben und so. Also deswegen, das ist auch zum Beispiel ein Ziel von uns, von Wir sind der Osten, zu zeigen, es ist eben nicht so einfach und es gibt ganz viele unterschiedliche Geschichten und das hier ist ja offensichtlich eine Erfolgsgeschichte.
Ja, und Sie haben sogar als Gewinnergeschichte betitelt, wobei man ja auch immer sagen muss, dass auch diese Flexibilität ihren Preis hat.
Natürlich, natürlich. Ja, und auch das ist nicht ganz untypisch. Ne? Also er hat das, ich glaube, 7 Jahre hat er gesagt, war er da in Schweinfurt. Und ja. Ich kenne so viele Geschichten von Eltern, von Freunden von mir oder Freundinnen, die jahrelang, jahrzehntelang teilweise nach Bayern, nach Baden-Württemberg gependelt sind, wo die Väter oder Mütter nur am Wochenende da waren und ansonsten auf der Autobahn und ihre Kinder nur am Wochenende gesehen haben. Also da gibt es auch ganz viel Entbehrung. Trauer war vorhin so ein Wort. Ohnmacht ist sicher auch was. Man wollte einfach überleben. Man hat irgendwie gekämpft, damit das Eigenheim. Und natürlich ist die Decke da sehr, sehr dünn. Und dann hat man eben Angst, wenn was Neues passiert, dass ich vielleicht dieses schöne Eigenheim wieder verliere. Diesen schönen BMW, Mercedes, man, egal wie man ihn nennt. Davor haben natürlich Leute auch Angst. Und ich finde, das ist auch durchaus verständlich erstmal. Aber die Frage ist halt, wie reagiert man dann darauf? Was folgt daraus?
Was haben Sie eigentlich für Protagonisten gefunden für Ihren neuen Podcast? Der heißt Deutschland ein halbes Leben.
Das ist eine längere Geschichte. Also,
machen Sie es kurz.
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ich begleite Menschen, Mauerfallkinder, die am 9. November 1989 zufällig geboren worden sind. 3 davon begleite ich, seitdem die 18 sind. Also ich habe die zum ersten Mal getroffen 2007, vor 17 Jahren, zu ihrem 18. Geburtstag. Dann habe ich sie immer wieder getroffen, zuletzt vor 5 Jahren, 2019, als ich auch dann Wir sind der Osten mit Melanie Stein mitgegründet habe. Und jetzt treffe ich sie eben wieder, 35 Jahre nach dem Mauerfall. Und interessanterweise für einen ostdeutschen Mann ist das ungefähr die Hälfte des Lebens. Also 35 Jahre. Wer 1989 am 9. November geboren wurde, der kann jetzt so Pi mal Daumen, statistisch natürlich nur sagen, das ist ungefähr die Hälfte. Und ich dachte, das ist doch ein guter Moment, um mal auf Deutschland zu gucken. Wo stehen wir jetzt, 35 Jahre nach der friedlichen Revolution? Sind wir eine Einheit? Sind wir keine? These von mir, auch in diesem Podcast, müssen wir vielleicht gar nicht sein. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn die ostdeutschen Bundesländer ein bisschen anders sind. Das sagt übrigens auch der Soziologe Steffen Mau. Vielleicht müssen wir einfach erkennen, dass Unterschiede auch eine gute Sache sein können, dass Vielfalt auch toll ist. Wir hatten es vorhin, Vogtland ist doch toll, dass das Vogtland anders ist als Vorpommern. Finde ich super. Ja? Und es kann gerne auch so bleiben. Und im Übrigen, der Westen, um es mal so zu sagen, den gibt es ja auch nicht. Der ist ja auch keine Einheit. Der Starnberger See sieht ein bisschen anders aus als der Maschsee. Und erst recht irgendwie, ich sag mal, irgendwo im Bremerhaven. Und dementsprechend, diese Einheitsidee, die ist ja auch ein bisschen Quatsch. Denn wohin soll denn sozusagen der Osten sich angleichen, an das Niveau des Westens im Durchschnitt 1990? Der Westen hat sich ja auch weiterentwickelt. Der Westen ist ja auch nicht mehr heute das Land von Helmut Kohl. Ja, also das muss man ja auch mal so sagen. Und dementsprechend in dem Podcast mache ich mit diesen 3 Leuten eine Reise in ihre persönliche Geschichte und wir gucken uns an, was haben auch 35 Jahre Deutschland mit ihnen gemacht und was machen sie mit Deutschland? Also für mich wirklich mein Herzensprojekt, demnächst ab dem 8. Oktober überall zu hören, wo es Podcasts gibt.
Wissen Sie, was mich noch interessiert? Ich habe gerade gerechnet, Sie waren 7 Jahre alt beim Mauerfall.
Ja.
Ne? Wann ist Ihnen klar geworden, was hier eigentlich abgeht?
Da gibt es nicht den einen Moment. Aber ich kann eines sagen, dass mir ist es relativ schnell klar geworden, was hier abgeht. Mir ist es am 10. November 1989 klar geworden, denn da war in meiner Klasse vielleicht die Hälfte der Leute noch da. Die anderen waren alle, ich bin in der Nähe von Potsdam zur Schule gegangen, die anderen waren alle mit ihren Eltern drüben. Mal gucken. So. Aber ich habe es lange für mich persönlich...
Es war ein Freitag.
Ja. Ich habe es lange persönlich auch ein bisschen versteckt, ehrlich gesagt, mein Ostdeutschsein. Ich habe dann studiert, bin Journalist geworden und während andere auf Podien oder so immer gesagt haben, ich komme aus München, ich komme aus Hamburg, ich komme aus Düsseldorf, habe ich immer gesagt, ich komme aus der Nähe von Berlin. So, Berlin, so. Ich habe nie gesagt, dass ich habe es immer so ein bisschen verschwiegen. Und Berlin war ja immer so unklar, ist West oder Ost und so. Und erst durch diesen Podcast und durch die Beschäftigung auch mit den Biografien der Leute ist mir immer klarer geworden, dass da ein Unterschied ist. Und ich habe es erzählt, als ich im Ausland war, wurde ich auf einmal gefragt, ach so, aber Ostdeutschland war das. Dann hast du ja ganz andere Erfahrungen gemacht als andere. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, und warum verstecke ich das so? Und als wir sind der Osten gegründet haben, 2019, gab es so ein Treffen in Berlin, wo sich die allerersten Initiatoren auf Einladung von Melanie Stein damals getroffen haben. Und das war wie so eine Art Blind Date. Da waren so 8 Leute und ich kannte 4 von denen. Ich wusste aber nicht, dass die ostdeutsch sind. Weil ich kannte die aus beruflichen Kontexten und so. Und mir war nicht klar, dass sie ostdeutsch sind. Und das habe ich dort zum ersten Mal gesehen. Und wir haben auch lange darüber nicht geredet als Ostdeutsche, dass wir vielleicht so eine Biografie haben.
Wie oft ist es Ihnen denn passiert, dass man gesagt hat, man hört gar nicht, dass Sie aus dem Osten kommen?
Gar nicht, weil aber die Leute es auch nicht wussten. Und weil ich meinen Dialekt ganz gut verstehen kann.
Nie gesagt.
Ich habe es nie gesagt. Ja, nee, ja, genau. Ja. Und deswegen haben sie es auch nicht gesagt. Und aber ja, also es ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Und es ist einfach ein Teil meiner persönlichen Identität, ist dieses Ostdeutschsein. Aber ich bin eben auch Brandenburger. Und irgendwie bin ich auch Europäer. Also ich bin ja nicht ausschließlich Ostdeutsch. Ich glaube, niemand von uns ist ausschließlich Ostdeutsch. Ja.
Genauso spannend ist es, jemandem zuzuhören, der noch ein bisschen jünger ist als Sie, nämlich nicht 42, sondern momentan 38 Jahre alt, der vom Mauerfall eigentlich, sagen wir mal, so gar nichts mitbekommen hat. Und den sprechen wir gleich hier bei Dienstags direkt. Es ist Thomas Begert und er kommt aus Südbrandenburg. Herr Begert, ich war noch nie in Tettau.
Das kann ich mir vorstellen. Also Tettau ist auch nicht so groß, dass man jetzt hier unbedingt herkommen müsste.
Sondern? So wie viele Einwohner?
Naja, so um die 1500 Einwohner.
Ah, okay. Erstens mal einen wunderschönen guten Abend, Herr Begert. Als die Mauer fiel, waren Sie ganze 3 Jahre alt. Wann ist Ihnen eigentlich bewusst geworden, dass Deutschland mal geteilt war?
Erstmal einen schönen guten Abend, Frau Peschke. Ja, wann ist mir das bekannt oder bewusst geworden? Ich denke erst viele, viele, viele Jahre später. Ich habe auf dieses Interview tatsächlich mal meine Eltern gefragt, wo waren wir denn? Wo war ich denn? Wo wart ihr, als es hieß, okay, ist jetzt so, wie es ist? Und das war ganz trocken, sage ich mal. Sie sagten dann, ja, wir waren zu Hause und haben das dann im Fernsehen gehört. Das war so die Antwort. Und daraufhin habe ich halt auch einfach mal gefragt, naja, wie war es denn für euch? Wie habt ihr euch denn gefühlt? Es war jetzt nicht so diese überschwängliche Freude, sage ich mal, wie es auch oft so, ich sag mal, in den Medien oder im Fernsehen so gesagt wird oder rübergebracht wird. Es war eher so, sagte meine Mutter, was kommt jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Es war eher so ein bisschen diese...
Pragmatismus vielleicht sogar.
Ja, wie wird es jetzt erstmal weitergehen? Das war so das Erste, was meinen Eltern in den Kopf gekommen ist.
Ja. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Meine Mutter hat tatsächlich bei der Post gelernt und dann auch dort gearbeitet, auch nach der Wende bei der Post lange Zeit gearbeitet. Und mein Vater hat hier die nächste größere Stadt, Lauchhammer, geprägt von, also unsere Region ja sowieso, von Kohle. Und dort hat er halt in der Kokerei gearbeitet.
Vielleicht war das der Grund, dass er ein bisschen gezweifelt hat, ob das alles so richtig ist?
Ja, genau. Also wie gesagt, ich hatte ja mit meinen Eltern gesprochen und da kam auch halt auch so rüber, dass mein Vater doch sehr darunter gelitten hat, dass sein Job einfach weg war.
Also wahrscheinlich war ihm das schon sehr schnell bewusst, was passieren würde.
Ja.
Die Geschichten der Eltern, die prägen einen natürlich, das ist ganz klar. Aber welche Geschichten kennen Sie denn über die DDR? Was ist denn bei Ihnen hängen geblieben? Vielleicht auch von Bekannten oder vielleicht sogar aus den Medien?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, es sind so ganz so ganz banale Sachen. Also dieses, was man halt auch viel hört, so dieses aus nichts irgendwas machen. Und ich finde auch, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, nicht gleich zu sagen, okay, oder nicht gleich aufzugeben und einfach zu gucken, okay, kann ich hier noch was draus machen? Ja, ich denke, das habe ich auch so fürs Leben mitbekommen, einfach nicht aufgeben und es geht immer irgendwie weiter. Also das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist wirklich prägend.
Welche Bedeutung hat denn die Wende für Sie jetzt ganz persönlich? Sie sind ja in der Gegend geblieben.
Ich bin in der Gegend geblieben, tatsächlich, ja, und ich hatte auch nie wirklich die Ambition, wegzuziehen. Also vermutlich ist das auch dadurch gekommen, mein Vater war ja dann auch viel auf Montage gewesen in den 90ern, hat nochmal was anderes gelernt und dann halt auf Montage war ja damals üblich. Ich denke mal, vielleicht ist es dadurch gekommen. Ich hatte nie die Ambition, wegzuziehen. Auch heute noch, ich lebe heute mit meiner kleinen Familie hier in Tettau, weil meine Frau und ich, wir haben hier Arbeit, glücklicherweise auch in der Nähe. Und wir fühlen uns einfach wohl hier. Und ich dachte immer, es können doch nicht alle wegziehen. Es können doch nicht alle woanders hingehen. Es ist doch bei uns auch schön. Und es geht doch hier auch weiter.
Ist Ihnen eigentlich bewusst, welchen Unterschied die Wende für Ihr Leben gemacht hat?
Das ist eine sehr gute Frage.
Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
Nicht wirklich.
Sie sind jetzt wie alt?
Ich bin jetzt 38.
Sie hätten vermutlich niemals reisen können dahin, wo sie wollten.
Ja, das stimmt natürlich. Wobei ich da auch wieder sagen muss, es ist wahrscheinlich auch alles so familiengeprägt. Das war auch so ein Thema, wo ich mit meinen Eltern drüber gesprochen hatte. So dieses Reisen war bei der Familie von meiner Mutter und von meinem Vater nie wirklich so ein großes Thema, dass man große Reisen machen muss oder dass man so viel von der Welt sehen muss. Ja, ich selber als Kind oder meine Eltern, wir waren mal weg, ja, aber dass wir jetzt große Reisen gemacht haben, wie man das jetzt heute auch macht, wie das meine Familie macht, das war einfach nicht so. Und es war auch okay. Also ich muss heute sagen, mir fehlt das nicht.
Aber liegt das nicht vielleicht auch daran, dass ich es nicht kenne? Man kann doch erst wissen, was einem fehlt, wenn man es erlebt hat.
Ja, aber jetzt, ich habe ja jetzt die Möglichkeit und reise viel mit mit der Familie. Mhm. Ich komme halt auch gern wieder nach Hause. Also ich bin gern unterwegs, genieße das auch, aber ich komme halt gern nach Hause.
Um nochmal auf die Wende zu sprechen zu kommen, was es für Sie verändert hat, ohne dass Ihnen das richtig bewusst wird. Unter Umständen hätten Sie zum Beispiel auch nicht frei reden dürfen.
Das stimmt natürlich. Also ist richtig. Gerade jetzt auch gesehen auf das, was jetzt so politisch passiert.
Ja, diese Kontroversen hätte es zu DDR-Zeiten nicht gegeben. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, genau.
Ist Ihnen das wichtig?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist ja jetzt auch auf den Blick des Politischen, da muss man wirklich sagen, habt ihr wirklich Angst, was da alles noch passieren kann dadurch? Mhm. Ich persönlich finde auch, dass es uns doch allen gut geht. Wir können unsere Meinung äußern, ohne dass irgendwas passiert. Wir können miteinander reden, ohne dass uns vielleicht jemand hinterrücks dann anzeigt, oder in den Rücken fällt, und Meinungsfreiheit ist einfach wichtig. Ansonsten rennen wir halt nur irgendjemand blind hinterher, trauen uns nichts mehr zu sagen, weil wir Angst haben müssen, dass halt hinter jedem irgendwie oder hinter jeder Ecke irgendwas lauern könnte, was uns negativ zu Lasten gelegt wird.
Herr Begert, dann danke ich Ihnen vielmals, ne, und schöne Grüße. Ciao.
Danke.
Sie wollten was dazu sagen.
Ja, gerne. Weil es ist ja sozusagen meine Generation, deswegen ja, würde ich da...
Sie trennen fünf Jahre.
Ja. Was ich spannend finde ist, und das zeigen auch verschiedene Untersuchungen, dass diese Generation, meine Generation und die ein bisschen jünger sind, sich interessanterweise stärker als Ostdeutsch bezeichnen als Ihre Generation beispielsweise.
Also meine und ja, die von Herrn Schmidt.
Genau, Ihre beiden. Und auch die Generation darüber. Was auch ein bisschen klar ist, gibt auch gute Erklärungen dafür, weil Sie haben sich halt Anfang der 90er erstmal einfädeln müssen in diesem System, haben angefangen da zu arbeiten. Und es ist ganz oft so, und auch bei diesen Vergleichen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber bei Gruppen, die nicht die Mehrheit sind, beispielsweise auch migrantische Gruppen oder Minderheiten, ist es oft die zweite Generation, die stärker anfängt zu hinterfragen und zu sagen, wie ist denn das eigentlich? Also beispielsweise auch Kinder von Einwanderern, wo die Einwanderer erstmal sagen, ich komme erstmal an, ich arbeite.
Wir müssen hier erstmal
genau, aber die zweite Generation, die fragt sich dann, okay, warum hat Papa oder warum hat Mama das so und so gemacht? Und das findet jetzt gerade interessanterweise sehr, sehr viel statt. Lustigerweise in den westdeutschen Bundesländern nicht, aber in den ostdeutschen Bundesländern schon. Das heißt, Ostdeutsche um die 30 bis zu 40 stellen sich ganz, ganz viele Fragen. Und offensichtlich, finde ich, ist Thomas Begert davon einer davon. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass er das macht. Und er hat noch was anderes angesprochen, was ich auch total interessant finde und was ich übrigens auch selber so ein bisschen fühle. Dieses nicht aufgeben, immer wieder aufstehen, immer weitermachen, hat er gesagt. Mhm. Wissenschaftlich würde man sagen Transformationskompetenz. Das heißt, da ist mal was zusammengebrochen. Und man
die
macht,
aber von den Eltern übernommen.
Genau, die hat er übernommen. Die hat er von seinen Eltern übernommen. Und das ist im positiven Sinne, was Ostdeutsches auch, eine Erfahrung, die viele Ostdeutsche gemacht haben, nämlich weiterzumachen und weiterzukämpfen. Aber es gibt nämlich gleichzeitig auch immer die andere Seite, die Transformationsmüdigkeit. Das heißt, man hat auch irgendwie die Schnauze voll, immer wieder sich neu zu erfinden und so weiter. Aber das fand ich sehr, sehr interessant. Und einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, dass er selber so sagt, diesen Heimataspekt, den wir auch schon hatten, dass ihm das so wichtig ist und dass er gerne nach Hause kommt und dass er eigentlich auch die ganzen, ich sag mal, Vorteile, die wir heute ja genießen dürfen, auch genießt und vielleicht, das hat er jetzt nicht gesagt, aber ich würde es ihm jetzt einfach mal unterstellen, vielleicht eben auch so ein bisschen Teil der noch zu leisen Zivilgesellschaft ist, also sich eben vielleicht noch stärker einbringen könnte, auch bei sich vor Ort, in Initiativen und so weiter. Und das ist zum Beispiel was wir jetzt bei Wir sind der Osten dieses Jahr gemacht haben. Wir haben über 250 Initiativen und Vereine vorgestellt, die vor Ort in den Landkreisen, in den Städten was machen, was für die Demokratie ist, was nach vorne geht und was der leisen Mehrheit, die sie ja offensichtlich ist, auch eine Stimme gibt. Und das Projekt heißt Wir sind aktiv. Da kann man selber mal gucken bei sich zu Hause, wenn man sich nämlich irgendwie engagieren möchte. Und da haben wir auch gemerkt, das ist gerade ein Thema. Also viele Leute wollen auch bei sich zu Hause vor der Haustür, sage ich jetzt mal so platt, sich engagieren. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er auch so jemand ist, der sagt, ja, ich finde das schon gut. Ich finde, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Rebecca aus der Dienstags-Direkt-Redaktion ist jetzt zu uns gekommen ins Studio mit noch ein paar Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer.
Ja, und zwar hat der Rüdiger aus Hamburg angerufen. Der ist 1965 in Sachsen-Anhalt geboren und hat einen Großteil seines Lebens im Osten verbracht und da auch seine Lehre gemacht. Er ist der Meinung, dass es den Menschen im Osten zu DDR-Zeiten im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich gar nicht so schlecht ging. Nach der Wende hat sich die Welt jedoch stark verändert und besonders ärgert ihn der gesellschaftliche Wandel. Er sagt, früher seien die Häuser grau gewesen, aber die Köpfe bunt und heute ist es genau andersrum. Heute sind die Häuser bunt und die Köpfe grau. Wohlstand steht heute an erster Stelle und das persönliche Selbstbild und der Erfolg stehen im Vordergrund. Die Menschen haben sich verschlossen, leben nur noch in ihren eigenen Blasen und kämen dann eigentlich gar nicht mehr zusammen. Und genau diesen mangelnden Austausch findet er ist eine der größten Herausforderungen für die Zukunft und etwas, was seiner Meinung nach in der DDR besser war. Und uns hat noch eine Frage erreicht von Magitta Herder aus Dresden. Und zwar finde sie es spannend zu wissen, wie war es denn vor dem Bau der Mauer? Waren wir da mehr ein Volk?
Schöne Frage zum Schluss.
Das schaffen wir wohl heute nicht mehr.
Aber wir können es ja versuchen. Wir hätten jetzt noch anderthalb Minuten. Ja. Herr Schmidt.
Ja, weiß ich nicht. Also das,
wir sind jetzt hier die Ältesten. Wir können das ruhig sagen.
Ja, so alt. Also jetzt,
die Stimme
jetzt bitte ich doch mal.
Also zumindest mit der meisten Osterfahrung.
Wahrung der Relation. Nein, also ich wollte noch ganz kurz aufgreifen, dass auch in Reaktion, um von dem Thema so kurz wegzukommen noch, dass man etwas machen kann zivilgesellschaftlich. Eine junge Kollegin mich angerufen hat. Sie fragten ja vorhin, haben sich auch jüngere Leute gemeldet. Eine junge Kollegin aus der sächsischen Provinz in Anführungszeichen. Und die hat gesagt, dort wird gerade viel gemacht und sie haben überlegt, nach dem Film über die Wut im Osten, vielleicht auch über eine andere Strategie nachzudenken. Nämlich nicht mehr die Strategie, wir machen was gegen rechts, wir machen was gegen dis, wir machen was gegen jenes, sondern wir machen etwas für alle. Wir machen Tanzen für alle, Fahrradreparatur für alle, wir machen etwas für alle. Weil ich glaube, das ist auch was unterschätzt wird. Das ist schöner alles weggebrochen. Aspekt, ja. Wir sind jedes Wochenende in die Diskotheken, in die Dorfkneipen gegangen und so weiter. Ist ja alles weg.
Wir merken es ja gerade, wir brauchen ja eine extra Sendung zu diesem Thema. Ja. Machen wir später. Ich danke Ihnen auf alle Fälle, dass Sie heute Abend da waren. Unsere Reise durch den Osten geht gleich weiter nach 22 Uhr. Wir haben noch einen Stopp in Brandenburg und noch einen Stopp in Rostock. Und Sie, meine Herren, verabschiede ich jetzt ganz einfach. Es ist Zeit, um nach Hause zu gehen. Es ist schon 22 Uhr.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Matthias Schmidt war bei uns, der Regisseur der MDR-Dokumentation Wut, eine Reise durch den zornigen Osten, und Christian Bollert von der Initiative Wir sind der Osten, einer Bewegung, die die Vielfalt und das Engagement der ostdeutschen Bevölkerung sichtbar machen möchte.
Und das für.
Ja. Und das für. Ja, das fand ich jetzt auch. Das ist, wahrscheinlich ist das ein Tipp oder die Lösung für viele Dinge, die wir jetzt gerade anpacken müssen. Machen Sie es gut, meine Herren. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Gleichfalls.
Ciao. Und weiter geht's mit Geschichten aus dem Osten nach 34 Jahren deutscher Einheit. Auf der Route vom Erzgebirge bis an die Ostsee sprechen wir jetzt mit Andrea Krönert aus Rostock und mit Frau König aus Südbrandenburg. Und zwar in Biebersdorf bei Lüppen im Spreewald. Frau König, wenn Sie an den Herbst 89 denken, was ist Ihr erster spontaner Gedanke?
Naja, spontan. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und was wirklich in der Zeit vor der Wende war, da war es bei mir so, dass ich wirklich dachte, ich will hier raus. Ich will raus. Ich kann hier nicht mehr sein. Das war so eine erdrückende Stimmung für mich, sowas, als ob so eine Glocke über diesem Land war und immer runtergedrückt hat, immer alles runtergedrückt hat. So habe ich das damals empfunden. Ich habe gedacht, ich will nur weg und ich kann nicht, weil ich hatte ja keine Verwandtschaft im Westen. Und ich muss ja, ich bin ja eingesperrt und ich halte das bald nicht mehr aus.
Gab es denn irgendeinen Auslöser, weshalb Sie sich genau so gefühlt haben, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Na, dieses, die sind ja dann schon abgehauen und hier drinnen wurde immer noch so getan, als ob alles wie immer wäre. Es wurde weiter in den Zeitungen der gleiche Scheiß geschrieben, wurde immer weiter gelogen und alles so getan, als ob nichts wäre. Ja, und das hat sich nichts bewegt, nichts geändert. Oder es war irgendwie so, jedenfalls hier, wo ich lebe, auf so einem Dorf.
Frau König, wie sah denn damals Ihr Alltag aus? Was haben Sie beruflich gemacht?
Und zwar war ich ja Katechetin und habe Christenlehre gemacht, hier auf den Dörfern. Damals noch auf jedem Dorf extra. Hier in der Kirchengemeinde Kruge und nur, sage ich jetzt mal, aber dafür in jedem Dorf. Und Kuschkova hat noch dazugehört. Und wir haben angefangen, ein Haus zu bauen, 89. Mhm. Das kam auch noch, das war noch. Ja, so ein EW65, wie alle. Vorher haben wir in so einem alten Haus, also in dem alten Wohnhaus gewohnt, wo mein Mann groß geworden ist. Und das ist langsam wirklich zerfallen. Und eigentlich durfte man ja zu DDR-Zeiten kein neues Haus bauen, wenn man ein altes hatte. Da haben sie uns ewig keine Baugenehmigung gegeben. Und wir hatten schon angefangen, hier die Baugrube auszuheben. Und dann kam ja diese nette Wahl da. Und da war ich dann soweit und habe gesagt, ich gehe nicht mehr wählen. Endlich habe ich es dann geschafft. Und da sind sie uns dann so auf die Pelle gerückt, an dem Tag, wir sollen doch bloß kommen und wir können doch nur endlich bauen. Und dann haben wir die Baugenehmigung aber auch gleich gekriegt, als wir dann doch wählen waren. Mhm.
Sie haben es ja vorhin kurz erwähnt, wie müssen wir uns das vorstellen, als Katechetin zu arbeiten? Woher kamen die Kinder? Wurden die von ihren Eltern geschickt?
Die meisten sind von ihren Eltern geschickt worden und ich hatte dann hier auf jedem Dorf irgendwie einen Raum. In manchen Dörfern bin ich auch in Privaträume gegangen. Da war eine ältere Frau in Gröditsch, die den Raum zur Verfügung gestellt hat. In Kuschko gab es so einen Kirchenraum und hier in Biebersdorf auch. Und naja, aber zu DDR-Zeiten war es tatsächlich so, dass die Kinder, die gekommen sind, auch andere mitgebracht haben, Ungetaufte. Das hatte ich damals viel, was ich jetzt nach der Wende gar nicht mehr hatte. Wobei ich auch nur noch einen zentralen Ort hatte und nur die Getauften halt praktisch gekommen sind. Ganz mal selten, dass jemand aus Interesse gekommen ist. Aber damals war es so, dass so Gruppen von 8 Kindern, 15, also es war unterschiedlich. Und erste bis dritte, vierte bis sechste so Klasse. So einzelne Schuljahre, sowas hatte ich, glaube ich, nie. Das waren dann immer zu wenig.
Können Sie sich denn noch an den Abend des Mauerfalls so im Detail erinnern?
Mein Mann hat hier in diesem Rüstungsbetrieb, in diesem Spreewerk gearbeitet, obwohl ich bei der Kirche war. Also ist aber nochmal eine andere Geschichte, wie der da auch nicht weggekommen ist oder und so weiter. Auf jeden Fall hatte der da Spätschicht an dem Abend. Und ich war alleine zu Hause mit meinen beiden Kindern. Und das kommt auch noch dazu, ich war auch noch schwanger gewesen über die Wende. Jedenfalls an dem 9. November war das ja. Genau. Da habe ich gebügelt und habe einen Fernseher dabei angemacht. Das mache ich sonst, habe ich am Nachmittag sonst nie Fernsehen geguckt. Jedenfalls habe ich da den Fernseher angemacht und sehe den Schabowski, naja, wie der spricht und höre das und denke, jetzt dürfen also die, die raus wollen, auch über die innerdeutsche Grenze und die Verwandtschaft haben. Und ich sitze immer noch hier und habe keine Verwandtschaft und darf nicht raus. Und bin so wütend geworden, dass ich auf dem Fernseher zugesteuert bin und ausgeschaltet habe und den ganzen Abend nicht mehr angemacht habe.
Und dann sind Sie einfach ins Bett gegangen?
Und um 11:30 oder 12:30, ich weiß es nicht, kommt mein Mann, schüttelt mich,
Brigitte, die Mauer ist offen, wollen wir nach Berlin fahren? Und ich habe mich umgedreht. Du spinnst doch, erzähl ja nicht so Mist, so ungefähr. Haben wir umgedreht und haben weiter geschlafen. Und dann, naja, nächsten Tag, klar, dann hat man gewähnt und hat sich gefreut und, das, und immer noch nicht geglaubt, so richtig, dass es sein kann. Das war ja so, so unglaublich, dass das sein konnte.
Was waren denn damals Ihre Wünsche und Hoffnungen, Frau König?
Wenn Sie jetzt hier an so Sachen denken wie besseres Leben oder irgendwas wie dieses Materielle, das war alles nicht. Ich weiß, was mein einer meiner wichtigen Gedanken war, dass ich dachte, also bei mir ging es auch um Reisen, um Rauskommen, um so dieses was erleben, was sehen können. Und ich habe gedacht, jetzt kannst du endlich raus. Und mir ist bewusst geworden, dass ich eine Heimat habe, dass meine Heimat hier ist, dass ich auch an der hänge, dass das für mich auch eine Bedeutung hat. Das hatte ich in der DDR überhaupt nicht. Da habe ich nur gedacht, weg hier. Alles ist besser, als in dieser erstickenden Atmosphäre hier zu leben. Und da wurde mir plötzlich bewusst, dass es, hier kann ich wieder zurückkommen. Das war mir so irgendwie wichtig. Ich kann jetzt hier wieder zurückkommen. Ich kann losfahren, ich kann mir was ansehen und ich kann aber wieder zurückkommen. Genau.
Gab es auch vielleicht Wünsche oder Hoffnungen, die sich am Ende, jetzt können Sie ja das Revue passieren lassen, nach 34 Jahren deutscher Einheit, die sich vielleicht nicht erfüllt haben?
Für mich hat sich ganz viel zum Besseren gewendet, sage ich mal. Oder zu dem, wenn die Wende nicht gekommen wäre, wäre es für mich, glaube ich, arg gewesen. Für mich war vieles, ich habe Zugang zu Büchern gekriegt, die ich vorher nie in die Hände gekriegt hätte. Ich habe mir damals, als ich das erste Mal schwanger war mit 20, da habe ich mir vorgestellt, so, jetzt bist du 20. Wenn der 20 ist, bist du erst 40. Dann machst du nochmal eine andere Ausbildung. Das habe ich damals wirklich so gedacht. Weil mit der Kirche hier, das war für mich eine Notlösung, mehr oder weniger. Ich bin jetzt zwar bis zum Schluss dabei geblieben und bin damit auch jetzt zufrieden gewesen. Aber das war was, wissen Sie, ich durfte kein Abitur machen. Ich hätte gerne studiert. Ich hätte, ja, mein Weg wäre ganz anders gegangen, wenn ich nicht hier in diesem Staat groß geworden wäre. Kann auch sein, dass er nicht anders gegangen wäre, weil ich ja vom Bauernhof stamme und auch nicht diese viele Voraussetzungen hatte, die man braucht, um. Aber letztendlich war es so, wie es war. Ja, aber die Wende hat für mich eigentlich, nochmal dazu zurückzukommen, ganz viel Positives gebracht. Ganz viel. Ich habe nachher eine Ausbildung gemacht mit 40 zur Gestalttherapeutin. Das war das Allerbeste, was ich machen konnte. Also ich habe mich immer für Psychologie interessiert und das war dann nachher richtig gut. Und ich habe in der Zeit angefangen, Gedichte zu schreiben. Meine Bücher, die liegen gerade hier vor mir, weil ich jetzt auch viel lese gerade. Irgendwann habe ich angefangen mit Mundartgeschichten und Gedichte und bin jetzt gerade in Ruhestand gegangen dieses Jahr und bin eigentlich jetzt ganz froh, so
wie es ist. Was ist denn eigentlich, wenn ich das noch fragen darf, aus den Freundschaften von damals geworden?
Das ist auch eine interessante Frage. Also zu meinen Schulkameradinnen habe ich insofern noch Kontakt, weil die noch in Schleppzig wohnen teilweise. Und wir hatten jetzt goldene Konfirmation vorletzten Sonntag. Da waren die auch alle. Die kommen jetzt auch zu meinem Geburtstag noch. Und dann gab es einen guten Freund. Ich sag mal, die Stasi hat ja auch eine Rolle gespielt. Der hat mich ausgespitzelt. Mit dem habe ich dann hinterher den Kontakt abgebrochen. Jetzt habe ich aber wieder Kontakt zu seiner Frau. Dann Am 6. Oktober habe ich Geburtstag. Und an diesem 6. Oktober war ja immer die Feier in der Kneipe zum 7. Und alle, die ich eingeladen hatte, sind dahin gegangen. Und ich saß alleine da. Es gab auch Höhen und Tiefen, aber wir sind immer noch befreundet.
Brigitte König aus Biebersdorf im Spreewald war das. Danke für Ihre Geschichte. Und gleich bei uns Andrea Krönert aus Rostock und ihre Erinnerungen an die DDR und ihre ganz persönliche Bilanz. Wie haben die Menschen die Wende und die deutsche Einheit erlebt? Was hat sich in dieser Zeit für sie verändert? Welche Hoffnungen wurden erfüllt, welche vielleicht nicht? Und wie sieht die Zukunft aus? Das hören Sie heute Abend bei Dienstags direkt im 35. Jahr nach dem Mauerfall im Herbst 1989. Wir sind in Rostock angekommen bei Andrea Krönert. Frau Krönert, wie erinnern Sie sich denn an die Grenzöffnung im Herbst 89 und dann später auch an die Wiedervereinigung?
Sie sagen es jetzt so in einem Atemzug, also Herbst 89 und dann die Wiedervereinigung. Für mich waren das wie zwei getrennte Welten. Und also ich war schon einige Jahre in der Studentengemeinde in Erfurt aktiv und das war sozusagen so der Ort, wo irgendwie die Hoffnung war, dass sich was verändert in diesem Land, in dieser DDR, dass es irgendwie der Sozialismus besser wird. Und so, also ich würde sagen, so August, September, das waren ja dann die ganzen Leute, die über Ungarn weggegangen sind. Und das war schon so eine große Veränderung in der Luft, so ein Brodeln. Und ich war halt, wie gesagt, in der Studentengemeinde sehr aktiv. Und es gab dann ja regelmäßig so Fürbittgebete. Und ja, es war dann halt immer stärker wurde, dass dann sozusagen, dass dann Leute auch nach vorn gegangen sind und für ihren Ausreiseantrag oder für ihr Weggehen so wie eine Fürbitte ausgesprochen haben. Und ich weiß, dass ich das komisch fand. Für mich wäre nie auf die Idee gekommen, dieses Land zu verlassen. Ich wollte dieses Land anders machen.
Mhm. Gab es für Sie ein prägendes Erlebnis?
Irgendwann im Oktober. Also ich meine, die erste große Demo in Leipzig war schon gewesen. Und dann haben wir in Erfurt die erste Demo organisiert, auch nach einem Fürbittgebet. Und wir waren vielleicht 200 Leute und es ist dann einfach nach dem Fürbittgebet jemand aufgestanden und gesagt, heute machen wir auch in Erfurt eine Demonstration und wir gehen jetzt, also alle, die mitwollen, wir gehen gemeinsam dann von der Kirche, am Anger, die Kirche war das, ehrlich gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt, egal, von der Kirche, wir gehen von da bis zum Stasi-Gebäude in der Andreasstraße. Und dann sind wir da losgegangen und ohne Sprechchöre, ohne irgendwelche, so wie heute Demos, ne? Man hat einen großen Wagen davor und Sprechchöre und Demo-Plakate, das war alles nicht. Ein paar von uns hatten Kerzen in der Hand und sind wir bis zur Stasi gelaufen. Es hat uns niemand irgendwie überhaupt aufgehalten und haben dann dort noch zwei Lieder gesungen. Ich habe vergessen, welche, wir haben dort zwei Lieder gesungen und dann sind wir alle nach Hause gegangen. Also das war so für mich so der Beginn und ja, von da an hat sich das dann jeden, ich weiß nicht, ob es in Erfurt auch montags war oder dienstags, diese Demos dann gebildet. Und das waren so eigentlich die wichtigsten Ereignisse, so diese Demo-Zeit.
Mhm. Was haben Sie denn in dieser Situation gefühlt? Können Sie sich daran noch erinnern? Hatten Sie Angst?
Ich weiß es manchmal gar nicht mehr. Also uns war schon, oder mir war schon bewusst, dass das jetzt nicht ganz ungefährlich sein kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein kleines Kind. Der war zu Hause, mein Sohn, bei dem Vater. Und wir haben darüber auch gesprochen, ob das jetzt okay ist. Wir waren uns dann einig, dass immer nur einer von uns zu den Demos geht. Aber eigentlich hatte ich wenig Angst. Es war eher so ein Bedürfnis, was zu verändern, was zu tun. Ja.
Und dieses Bedürfnis, politisch etwas zu verändern, hält das bis heute an?
Nee, das ist eigentlich immer so, das ist dabei geblieben, ja. Also ich bin dann 1990, also ich hatte immer so ein Glück mit der Wende, bin dann 1990 nach Rostock gezogen, habe dort mein Studium angefangen, was dann ja schon quasi ein Nachwendestudium war, Lateinamerika-Wissenschaften, mein Wunsch. Und es war dann plötzlich möglich, auch außerhalb der Kirche sich zu engagieren, also ich habe in Rostock einen Verein mitgegründet und den haben wir aufgebaut, im Prinzip schon mit solchen Nachhaltigkeitsideen und also eine freie Kita mit zu organisieren, also eine Kinderbetreuung und sich um geflüchtete Menschen zu kümmern und einen Weltladen mit aufzubauen. Ne? Das war sozusagen die ersten Jahre während des Studiums und man könnte sagen, bis heute, ich bin jetzt in der Kommunalpolitik aktiv, ich bin Kommunalpolitikerin in Rostock im Stadtparlament, was hier Bürgerschaft heißt. Und es ist sozusagen immer so ein Drang gewesen, sich einzubringen.
Kann man am Ende vielleicht sagen, dass das Erlebte damals im Herbst 1989 und die Wiedervereinigung ein Jahr später auch die Motivation für Ihr politisches Engagement war?
Das war vor allem das Erfahren, dass man was tun kann. Also ja, es ging ja im Prinzip diese Wendezeit, die war ja wahnsinnig geprägt von so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit der Ereignisse, was da alles so passierte. Und trotzdem gab es halt Momente, die wahnsinnig intensiv waren, also wo ich mich an sehr, sehr viele Gespräche und Diskussionen erinnern konnte. Dann so praktisch Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, eigentlich letztlich bis zur Volkskammerwahl, geprägt von ganz viel Diskussion und dass wir was verändern können, dass wir eine Gesellschaft anders machen können. Das hinterher dann irgendwann sich später mal rausstellte, ja, es war längst von anderer Seite entschieden und das kam dann später. Das hat aber bei mir nicht zu einer Ohnmacht geführt, sondern nur so das mitgestalten zu wollen. Mhm. Ja, also insofern das Erfahren, dass sich Gesellschaft sehr schnell verändern kann, auch wenn irgend so ein Momentum passiert, das ist schon ziemlich wichtig und trägt mich auch so bis heute.
Sagt Andrea Grönert aus Rostock zum Mauerfall 1989, lebte sie in Erfurt in Thüringen. Und das war's für heute zum Thema Geschichten zu 34 Jahren Deutsche Einheit. Die nächste neue Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was anderes. Den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen zum Beispiel oder Elefant, Tiger und Co. gibt's auch als Podcast von MDR Sachsen überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD.
Da lag ich noch im Kreißsaal. Mein Mann war zwischendurch da gewesen, war schon wieder weg zu dem Zeitpunkt. Und dann kam die Schwester ganz aufgeregt in den Kreißsaal gelaufen. Ich hatte sie noch im Arm und rief dann, wissen Sie, was passiert ist? Die Mauer ist gefallen.
In diesem Herbst feiern die Deutschen den 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution. In Deutschland ein halbes Leben treffe ich, Christian Bollert, drei Menschen, die an diesem historischen Tag geboren worden sind und die ich seit ihrem 18. Geburtstag begleite. Wir sprechen darüber, was in Deutschland eigentlich gerade los ist und was aus diesem Land werden kann. Deutschland hat die drei verändert, sie haben Deutschland verändert und ganz nebenbei hat das alles auch mich verändert. Denn der ostdeutsche Teil meiner eigenen Identität spielt heute für mich eine viel größere Rolle. Ich frage mich, was ist eigentlich gerade in Deutschland los? Und was kann aus diesem Land in den nächsten 35 Jahren werden? Deutschland, ein halbes Leben. Startet am 8. Oktober mit den ersten beiden Episoden. Werbefrei in der ARD Audiothek und in eurer Lieblings-Podcast-App. Danach folgt dann jede Woche eine neue Episode. Ein Podcast vom MDR und dem Podcast-Radio Detektor FM. Nehmt doch gern schon mal die Verfolgung auf.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.